Liebe Freunde, es gibt ja viele gute Gründe, mal nach Köln zu fahren. Die Menschen hier, der Dom, das Kölsch, der Karneval und natürlich Julia Komp. Niemand hat so früh wie sie einen Stern bekommen. Inzwischen hat ihr eigenes Restaurant einen Stern und unter uns, es würde mich nicht wundern, wenn es bald zwei wären. Julia nimmt uns mit auf ihre kulinarische Reise in den Oman und nach Korea, was wie eine Erlösung war. Nach Thailand und Indien, Japan und Marokko. Von überall her hat sie Inspiration mitgenommen und verrät uns, was es mit der Gabe des absoluten Geschmacks auf sich hat. Damit nicht genug. Julia öffnet uns ihre Seele. Erzählt, wie es in der Gastro als junge Unternehmerin wirklich ist, wie sie gestartet ist, wie man wirklich einen Stern bekommt. Und was es braucht, um bei ihr anzufangen. So viel als Amüs Göll. Jetzt aber viel Vergnügen.
Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Heute ist ein ganz besonderer Tag und liebe Freunde vom Tisch für drei, denn hier ist unsere Jubiläumsfolge. Seit 4 Jahren gibt es den Tisch für drei und jetzt endlich lässt du mich einmal die Anmoderation starten. Ich finde es großartig, aber was viel wichtiger ist, wir haben einen großartigen Gast am Mikro. Herzlich willkommen, Julia Komp.
Hallöchen.
Ich weiß ja gar nicht, ob man dich überhaupt so richtig noch vorstellen muss, aber ein bisschen wollen wir ja schon zeigen, dass wir uns in deinen Lebenslauf verliebt haben. Ich meine, es ist schon krass, wenn man Deutschlands jüngste Sterneköchin wird, ständig beim WDR, in der ARD, überall auf Sendung ist, eine Weltreise macht, sich dann den Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Frau Duracell, woher nimmst du deine unfassbare Energie?
Das fragen alle Leute, auch meine Eltern.
Und weißt du selber zu beantworten?
Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so dieser Antrieb. Ich will noch mehr und noch mehr und dafür muss ich noch mehr kämpfen. Und man braucht diese Energie. Ich weiß auch nicht, woher die kommt.
Frau Duracell, das klingt gut. Das geht schon richtig gut los hier. Ich freue mich wahnsinnig, mehr über deine Reise um die Welt und den Griff nach den Sternen zu erfahren. Aber vorher gibt's unsere Amüs Göll, die Werbung.
Bevor es weitergeht, würden wir euch gerne noch einen anderen Star vorstellen. Er kommt aus Norwegen und er ist ein sehr, sehr leckerer Fisch. Sein Name? Skrei. Wobei, Fisch ist eigentlich viel zu banal, denn Skrei ist etwas ganz Besonderes. Skrei gibt es nur von Januar bis März, also nur für eine kurze Zeit. Und wir haben natürlich großes Glück. Diese Zeit ist genau jetzt. Skrei ist übrigens eine lokale Spezialität, die nur in Norwegen vorkommt. Daher auch der Name. Skrei ist norwegisch und bedeutet so viel wie Wanderer. Denn dieser Fisch legt eine wirklich lange Reise zurück. Bis runter zur norwegischen Inselgruppe der Lofoten hoch im Norden. Das sind mehr als 1000 Kilometer. Ein echter Sportler also. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, weshalb der Skrei tolles, weißes und festes Fleisch hat. Und warum nicht nur die Norweger außer Rand und Band sind, wenn der Skrei endlich in ihren Küsten eintrifft, sondern auch die Spitzenköche aus aller Welt. Natürlich auch in Deutschland, wo kreative Chefs ihre Gäste mit Skrei verwöhnen und den Skrei für kurze Zeit auf ihrer Karte haben. Aber klar, er ist ja auch nur ganz kurze Zeit verfügbar, der Skrei, den es nur aus Norwegen gibt. Julia, wir beginnen unseren Podcast immer mit so einer Schnellfragerunde, um so ein bisschen warm zu werden und dich auch den Hörern ein bisschen näher zu bringen. Kurze Fragen, kurze Antworten und eins darf uns natürlich jeder beantworten. Was ist für dich Genuss?
Ich glaube, das ist so dieses Gefühl, irgendwo zu sitzen, ein bisschen zu entspannen, runterzufahren, vielleicht was Leckeres zu essen, was man vorher noch nie probiert hat, neue Aromen zu spüren, die Gastfreundschaft und auch was Leckeres dabei zu trinken.
Und was war das schönste Kompliment, das dir je ein Gast, ein Kollege oder ein Kritiker gemacht hat?
Ich glaube, wenn die Leute sagen, dass es genau so schmeckt, wie sie es zum Beispiel im Oman in Indien gegessen haben und es wirklich sehr, sehr authentisch ist und perfektioniert und die in Urlaubsgefühle zurückversetzt.
Unter anderem für diese Authentizität, aber auch für das Weiterentwickeln gab es den Stern. Wie habt ihr den eigentlich gefeiert? Ich meine, von der Party damals, Schloss Lörsfeld, gab es wilde Fotos mit dicken Zigarren, Jungs in Lack und Leder. Diesmal habe ich gar keine Bilder gefunden.
Ne, diesmal gab es auch leider diese Challenge nicht. Ich habe mich so gefreut, wir haben auch ein Foto vorbereitet, aber dann gab es keinen Wettbewerb, schade. Mm. Aber wir haben an dem Tag danach hier auf jeden Fall ein bisschen gefeiert. Das Team hat auch am Tag selber ohne mich hier gefeiert. Und dann haben wir nochmal sonntags eine große Party gemacht mit allen Supportern, mit den Lieferanten, mit Freunden, Family und natürlich dem ganzen Team.
Ist so ein Stand anders, wenn man nicht Küchenchefin, sondern so eine Alleschefin ist?
Ja, aber ich muss sagen, das war halt eine riesige Erleichterung, aber das war nicht so krass wie beim ersten Mal.
Was war nicht so krass?
Dieses Gefühl, dass es halt da ist. Beim ersten Mal wusste ich überhaupt gar nichts. Ich habe bis zur letzten Sekunde, bis die Liste im Internet war, gezittert. Ich war ja nicht bei der Michelin-Verleihung dabei, weil das Restaurant ja schon besternt war. Und diesmal hat man ja vorher Post bekommen, dass man halt sich auf den Weg machen muss. Und dann war das schon so eine innerliche, erstmal zurücklehnen kurz. Man weiß zwar nicht wofür, hätte auch, sag ich mal, eine kleine Auszeichnung sein können, aber man weiß es nicht. Aber man fühlt sich dann schon innerlich beruhigter, wo diese Einladung kam. Und beim ersten Stern war das halt einfach ein krasseres Gefühl.
Bevor wir jetzt zu sehr schon beim Stern hängen bleiben, möchte ich einfach nochmal so ein ganz kurz was ganz Einfaches fragen. Warum eigentlich Köln? Deine Heimat oder warum Köln?
Ja, also ich würde sagen, es ist meine Heimat. Wir wohnen in Overath oder ich bin in Overath groß geworden, das ist ungefähr 25 Kilometer von hier. Und natürlich, ich bin schon in Köln zur Schule gegangen und habe halt mein Leben hier verbracht, also das ist mein Zuhause.
Und was meinst du, wenn Köln und das Rheinland kulinarisch unterschätzt, gerade im Vergleich mit den Hotspots Hamburg oder Berlin?
Also zum Beispiel Köln hat 11-Sterne-Restaurants. Wir haben mehr zum Beispiel als Düsseldorf.
Okay.
Obwohl wir ja...
Das ist auch nicht schwer.
Köln hat immer mehr als Düsseldorf. Also Fußball, das kennt man in Köln nicht anders.
Ja, ich denke, hier gibt es sehr, sehr viele verschiedene Restauranttypen. Also wir haben natürlich Sterne-Restaurants in verschiedenen Kategorien, wie regional, asiatisch, Weltreise, französisch. Aber wir haben auch alle Weltküchen, wie peruanisch, mexikanisch, klar, italienisch. Vietnamesisch, Thai, Indien. Also ich glaube, wir haben alles zu bieten, was man sich wünschen kann. Also
ja, aber Berlin macht mehr Gewese drum. Berlin macht mehr Marketing.
Ist lauter.
Also
und vielleicht auch ein bisschen größer.
Ja, klar. Also von der Stadt her auf jeden Fall, logisch. Von den Sternen her weiß ich es gar nicht. Hat Berlin mehr Sterne? Matthias, du bist doch der
Plasberg-Faktencheck, das reichen wir nach.
Perfekt.
Also ich glaube auf jeden Fall mehr 2-Sterne-Restaurant.
Ja, das glaube ich auch.
Und 3 Sterne habt ihr in Köln nicht, ne?
Mm-mm.
2 Sterne?
Noch nicht.
2 Sterne haben wir.
Mhm. Aber 11 Sterne, das wusste ich nicht.
Julia, Köln steht für Karneval. Wie feierst du Weiberfastnacht und Rosenmontag?
Ja, normalerweise war ich immer unterwegs, aber jetzt haben wir Betriebsferien und dann genieße ich die Zeit in der Sonne. Aber ich habe auch immer so ein bisschen Wehmut in meinem Herzen, wenn ich dann den Rosenmontagszug im Fernsehen sehe oder die Bilder bei Social Media, dann wäre ich auch gerne dabei. Wir haben immer gefeiert, wir sind immer im Karnevalszug mitgegangen, natürlich auf dem Land. Und meistens waren 4 Tage Party, also Weiberfastnacht, Freitag, Samstag und Sonntag und montags konnte ich den Rosenmontagszug nur noch im Fernsehen mir anschauen. Und als Kinder durften wir dann die Süßigkeiten essen, die wir an den Tagen vorher gesammelt, gefangen haben. Und jetzt würde ich mir wünschen, dabei zu sein, aber ich muss auch mal meinen Körper schonen und deswegen genieße ich den Sonnenschein weit weg von hier.
Aber dann klassisch als Karnevalsgänger draußen auf der Straße Party, nicht Funkenmariechen oder irgendwas offiziell?
Nee, Funkenmariechen, nein. Wir hatten immer eine Karnevalsgruppe und sind dann auch samstags und sonntags im Karnevalszug mitgegangen. Und ich finde, das ist auch so ein schönes Gefühl, das muss man schon machen. Und auch hier jetzt am 11.11. zum Beispiel waren die Jungs dann morgens unterwegs. Und wir haben den ganzen Tag lang Karnevalsmusik gehört und man kann jedes Lied von vorne bis hinten auswendig. Das ist schon auch das Gefühl von Heimat.
Wenn du über die Jungs sprichst, du meinst die Jungs in der Küche?
Ja.
Okay. Die sind dann quasi auf Piste gegangen und
danach zum Service gekommen, ja.
Schön. Das war bestimmt ein schöner Service.
War okay, war gut.
Was ist dein verrücktester Spleen?
Ich bin, glaube ich, ganz human. Also ich würde sagen, dass ich versuche, das so authentisch wie möglich, aber handwerklich perfekt zu machen. Also natürlich werden immer, in jedem Gericht kommt eigentlich Chili, Knoblauch, Schalotten, ich weiß nicht, in Marokko würden die das alles durch einen Häcksler laufen lassen und in den Topf geben. Aber wir würden natürlich schon Chili und Knoblauch ganz fein hacken, die Schalotte perfekte Würfel schneiden und das dann mit Liebe in aufschäumender Butter mit einem Schuss Olivenöl andünsten. Währenddessen woanders wahrscheinlich das Olivenöl komplett überhitzt gewesen ist und dann alles einfach reingeschüttet wurde.
Also ist der Spleen der Perfektionismus und ja. das immer weiter, immer schneller, immer besser, diese Duracell?
Ja.
Das
klingt okay. jetzt ein bisschen gequält, ne? Aber na gut. Ja, ja. Was war denn die schönste Küchenpanne, die dir je passiert ist?
Oh, ich glaube, wir haben mal Milchreis auf dem Herd verbrannt. Und danach haben wir ein gebranntes Reis als Puma daraus gemacht, weil dadurch, dass schon von Anfang an Zucker in der Milch drin war und ich weiß gar nicht mehr, da waren auch noch ein paar andere Aromen drin, ist der Reis, wo er noch hart war, auf dem Boden halt mit dem Zucker karamellisiert und obendrauf die Milch hat dann diesen Geschmack von geräuchert, gebrannt angenommen. Und später haben wir dann diese Milch oder Sahne, was es auch immer war, für einen Espuma benutzt, um daraus halt ein gebranntes Reis-Espuma zu machen.
Und es hat geschmeckt.
Ja, war super lecker. Aber das Problem war, das beim nächsten Mal wieder so hinzubekommen. Ohne, dass der Reis gar ist, weil man natürlich versucht, es nicht auf Stufe 10 zu verbrennen, damit es halt okay ist, gut ist. Aber wenn man es halt langsam gemacht hat, dann ist der Reis zu stark aufgequollen und man hatte nicht mehr genug Flüssigkeit.
Na, Glückwunsch an die Spülkraft, ne? Wenn dann immer wieder der Espuma produziert wird, da hast du richtig Freude.
Weißt du, wir haben das erste Mal jemanden getroffen, der ein knuspriges Espuma machen kann.
Ja.
Das ist doch auch ein Wort.
Das ist super. Wenn man bei dir arbeiten will, Julia, womit überzeugt man dich im Vorstellungsgespräch? Oder darf man einfach mal vorkochen? So als Vortänzer, Vorkocher?
Dieses Vorstellungsgespräch beschränke ich meistens so auf 5 bis 10 Minuten. Und dann geht's einfach nur darum, wie man sich in der Küche verhält. Wenn alle putzen und einer steht daneben und fragt, was kann ich machen? Es tut mir leid, aber mit dem kann ich nichts anfangen.
Worauf legst du noch Wert?
Also es geht so ein bisschen ums Team. Also man muss einfach mitmachen. Man muss auch diese Interesse haben, diese Motivation. Man muss nachfragen. Man muss einmal gucken, zweimal gucken und beim dritten Mal machen. Und hält sich jemand die ganze Zeit an der Arbeitsplatte fest, dann ist es halt schwierig für mich, mit dieser Person klarzukommen.
Also
wenn es halt ein ausgelernter Koch ist oder Köchin. Wenn es ein Praktikant ist oder jemand, der das erste Mal in der Küche so ein Schulpraktikum macht, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn ich eine Bewerbung bekomme und mir sagt jemand, mein Traumberuf ist Koch und ich habe eine Ausbildung und ich habe schon das und das gemacht und danach steht er, hält sich am Pass fest, damit er nicht umkippt und fragt beim Putzen, was er tun soll, wird es schwierig.
Sie verortet das immer mit Männern, ne? Merkst du das?
Ja.
Die Mädchen, aber, die putzen immer freiwillig.
Aber ich merke auch, dass sie jetzt bei der Frage so zweimal, dreimal nachfragt. Also ob du was suchen würdest, was Neues. Ja. Also ich spüre das wohl schon. Also vielleicht unterhaltet euch einfach im Anschluss nochmal weiter. Ich frage derzeit einfach mal, dass man sich ja immer freut, wenn man ein Promi kommt. Zuletzt, glaube ich, Alicia Keys war hier. Aber über welchen Gast würdest du dich am meisten freuen, der noch nie hier gewesen ist?
Oh, da habe ich mir noch gar nicht so große Gedanken gemacht. Ich glaube, mein Ausbilder, der war schon mehrmals hier, das hat mich schon sehr gefreut.
Wer war das?
Herr Hütter. Mhm. Also es war das Restaurant zur Tante, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Und ja, ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn die anderen, der ein oder andere Chef, bei dem ich mal gearbeitet habe, auch kommt. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn mehr Kollegen kommen würden. Aber es ist halt schwierig, weil wir genauso wie alle anderen Sonntag, Montag frei haben. Ab und zu kommt schon mal einer. Herr Wissler zum Beispiel war schon mal hier. Das hat uns auch ganz besonders gefreut. Das war noch kurz nach der Eröffnung und in der Messebar. Und ja, also da kommen schon einige. Aber so von Stars, was würde ich mir wünschen? Ja, ehrlich gesagt habe ich da nicht so einen großen Wunsch. Wahrscheinlich sind die Sachen unrealistisch, die ich mir wünsche.
Gut, dann lassen wir Joe das Biden unausgesprochen.
Oder? Hm? Joe Biden, oder?
Nee,
Joe.
Ich habe sie gefragt, Ulf.
Also es wäre schon nett, wenn Beyoncé oder so kommen würde, aber
ja.
Ich glaube, da gibt's auch andere Gäste, die mich sehr freuen würde.
Es ist doch schön, dass du unmittelbar auf die Frage Chefs genannt hast und auch namentlich benannt hast und es dir schwerer fällt, dann eben über die tatsächlichen Stars zu reden. Deswegen, das macht dich sympathisch. Lass mal aber so ein bisschen in die Tiefe gehen und nimm uns mit auf deine Reise zum Stern. Wie kamst du eigentlich zum Kochen?
Oh, ich habe erstmal angefangen zu backen. Also wir waren früher mal in so einem Jugendzentrum und haben uns da auch so ein bisschen um benachteiligte Kinder gekümmert. Und vor Weihnachten habe ich immer Plätzchen dort gebacken und das hat halt ein riesiges Ausmaß angenommen, so dass ich am Tag 10 Kilo Mehl verbacken habe.
10 Kilo?
Ja, das ist schon einiges, wenn man daraus Mürbeteig macht. Und dann habe ich immer den rohen Teig genascht und abends war mir immer todübel. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu kochen, anstatt zu backen. Und dann ging es los halt mit diesem kleinen Fingerfood, die besten Party-Snacks. Ich habe 1000 Bücher zu Hause, wie man Snacks für seine Party herstellen kann. Das war halt damals noch alles anders. Das ist ja jetzt schon 20 Jahre her.
Wie alt warst du da?
Ja, 12, 13, 14. Mhm. Und jeden Geburtstag habe ich mir so ein Buch gewünscht, zwischendurch selber was gekauft. Gott sei Dank war meine Oma auch kochverrückt. Mit ihr habe ich zum Beispiel die komplette Linie von Tim Melzer im Schrank stehen. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Und da habe ich halt angefangen zu kochen. Dann habe ich für meine Eltern abends was gemacht, was im Kühlschrank war. Habe geguckt, was gibt's immer jeden Tag, so eine Blackbox. Und die mussten das dann halt immer essen. Ich weiß nicht, ob es immer gut war, aber who knows. Who knows. Die haben nichts gesagt. Ja, und dann habe ich angefangen, Praktikas zu machen. Mein erstes Praktikum war in einem Delikatessenladen. Das war in Beensberg. Wir sind immer da an der Straße vorbeigegangen und das sah so richtig nett aus. So wie in Belgien die Traiteur oder die Fischgeschäfte immer schön dekoriert, verschiedene Sachen, auch schon Teller angerichtet, aber nicht so drei Kellen, sondern das Kartoffelpüree schön aufgespritzt und einfach nett gemacht. Und auch wenn man an der Tür vorbeigegangen ist, hat es immer so gut gerochen. Da habe ich einfach mal gefragt, ob ich ein Praktikum machen kann. Und die hatten halt einen Party-Service, den Laden und haben auch zusätzlich noch in einer Residenz für Senioren das Mittagessen zubereitet. Also es war eine Küche, wo sehr viel vorbereitet worden ist. Und das war ein kleines Team, ich glaube, die waren zu viert. Und da habe ich 2 Wochen in den Sommerferien gearbeitet. Und es war schon jeden Tag halt Halligalli. Aber ich habe so viel dort gelernt, so viele Rezepte, Salatdressings, Antipasti. Wir haben Rouladen gefüllt, ich durfte Schnitzel braten, also das war schon einiges. Und durfte dann auch mit dem Chef das Buffet ausliefern. Also es war richtig cool. Und da hat aber ein Koch gesagt, wenn du wirklich Köchin werden willst, dann musst du das in einem Restaurant machen. Hier ist einfach nicht genug à la carte Geschäft. Ja, und dann habe ich angefangen. Das war die Zeit mit den Kochprofis im Fernsehen. Dann habe ich ein Praktikum bei Mario Kutaska gemacht. Dann war ich im Schloss Lerbach. Damals war Dieter Müller noch auf der einen Seite und die Schlossküche. Da war ich über Weihnachten und Silvester im Hotel. Und dann habe ich irgendwann jemanden kennengelernt, der meinte, ja, der war, wenn du deine Ausbildung machen willst, dann frag im Restaurant zur Tant. Da war gerade einer dort und wir haben gedacht, der wäre schon 10 Jahre ausgelernt, aber eigentlich war der gerade erst frisch ausgelernt. Wenn du was lernen willst, dann geh dorthin. Und dann habe ich angerufen und dann konnte ich den Chef kaum verstehen. Der war, das ist so ein krassen Dialekt. Österreichisch. Und dann habe ich mein Praktikum da gemacht und ich war so aufgeregt, weil ich unbedingt diese Stelle haben wollte, dass ich abends umgekippt bin. Oh ja. Ich habe richtig gemerkt, so mir wird schwarz vor Augen und zack, lag ich da. Dann musste meine Mutter mich abholen kommen und dann meinte er, ja, wenn es dir wieder gut geht, dann kommst du nochmal wieder. Und dann habe ich mir zwei Monate, glaube ich, Zeit genommen und dann habe ich es nochmal probiert und da hat er mir dann schon, weiß nicht, da war ich freitags den ganzen Tag da und Samstagmittag hat er gesagt, wenn du möchtest, dann kannst du deine Ausbildung gerne hier machen. Komm nochmal mit deinen Eltern vorbei und dann, ja, dann war es geritzt. Da habe ich angefangen zu arbeiten.
Du bist ja, glaube ich, mit Abitur in die Küche. Ja. Nicht zur Küstenwache, nicht ins Jurastudium, das waren, glaube ich, die Alternativen damals, sondern in die Küche. Wie hat dein Umfeld damals reagiert?
Also meine Eltern hätten sich echt gewünscht, dass ich Richterin werde. Also gerecht halt, du Schuld, du keine Schuld. Aber es wäre mir einfach viel zu.
Weil dein Vater auch Richter ist, oder?
Nee, mein Vater ist Schreiner. Schreinermeister.
Okay.
Und meine Mutter hat damals bei Mercedes Industriekauffrau gelernt und jetzt haben die halt einen eigenen Unternehmen.
Oma aber sie wollten, dass du richtest.
Ja, weiß ich auch nicht, wie die darauf gekommen sind, aber gut, das ist also der Wunsch. Aber keiner hat was gesagt, dass ich Köchin werden möchte. Also das war mir total frei. Ich wurde nicht beeinflusst.
Nein, aber ich meinte jetzt gar nicht so die Eltern, sondern eher so Freunde und so, weil das ist ja schon, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Menschen habe, junge Menschen, die Abitur machen, von denen gehen irgendwie dreimal die Hälfte an irgendeine Hochschule, um irgendwas zu studieren, aber die wenigsten werden Koch.
Aber Ulf, wenn du immer zur Party eingeladen bist und ja schon weißt, dass Julia eine grandiose Gastgeberin ist, dann ist es ja auch nicht ganz uneigensinnig. Nein, also du sagst, okay, jetzt lern du den Beruf noch und dann werden die Partys noch größer.
Also ich glaube, meine Freunde haben sich alle gefreut. Die schockiert waren, waren meine Lehrer. Also meine Lehrer haben bis zur letzten Sekunde versucht, mich von was anderem zu überzeugen. Aber ja, jetzt kommen die alle hier essen.
Lektion Nummer 1 im heutigen Podcast, höre nicht auf deine Lehrer.
Ja, ja, genau.
Wir haben alle gesagt, ja, willst du nicht was Richtiges lernen?
Aber das ist doch was Richtiges.
Studieren,
Also ja, ist nicht Koch viel richtiger als, weiß ich nicht, Soziologe oder?
Ich weiß nicht. Aber ich habe Wirtschaftsabitur gemacht, ich war richtig gut in der Schule.
Ja, und jetzt hast du eine Gastwirtschaft, das ist doch perfekt.
Ja.
Ja. Wenn man mit 27 Deutschlands jüngste Sterneköchin wird, was muss man dafür investieren? Oder braucht es einfach nur Glück?
Man muss schon viel investieren. Also da muss man schon sagen, man muss einfach immer mehr machen als alle anderen. Man muss auf sehr viele Sachen verzichten, sag mal, auf die Partys, auf die Familienfeste, auf Hochzeiten, auf Freundschaften. Und man muss immer mehr arbeiten als 8 Stunden. Und man muss halt ein Ziel vor Augen haben und man muss ehrgeizig sein. Und man muss auch an seine Ziele, Wünsche und Träume glauben.
Und die 8 Stunden beziehen sich jetzt nicht auf eine 4-Tage-Woche wahrscheinlich, oder?
Nee. Nee.
Seit 22 hast du jetzt das Sahila und das Julia, deine eigenen Restaurants. Was bedeutet das für dich?
Das ist schon eine große Aufgabe. Ich meine, ich habe die Weltreise gemacht, bin wiedergekommen, hatte eigentlich ein cooles Projekt, was dann leider doch nicht so cool war. Weil es war ein Sternerestaurant geplant, aber zum Schluss sollte ich Schnitzelgulasch kochen.
Auf Sternenniveau?
Nee, ganz normal. Und das war natürlich schwierig mit einem Team, die alle aus der Sterne-Gastronomie kamen, die richtig Lust hatten, motiviert waren und was leisten wollen. Und ja, dann ist der Weg ziemlich schnell auseinandergegangen. Und dann war man halt so, jetzt habe ich meine Weltreise gemacht, wir haben überall kommuniziert, das neue Restaurant. Und dann steht man halt da und hat auf einmal gar nichts mehr. Das war nicht so cool. Aber ich sag mal, 2 Tage, dann bin ich zu einem befreundeten Kollegen gegangen und habe da auf der Terrasse gesetzt und erstmal gesagt, wie beschissen alles ist. Ja, und dann meinte der, ja, wir kriegen das schon hin, wir finden schon was. Und dann hat er mich 2 Tage später angerufen und meinte, ich habe eine coole Location für dich. Das ist ein Restaurant mit Innenhof, das sind nette Leute, 30 Jahre lang italienisch und die suchen Nachfolger. Ich rufe an und dann rufst du an und machst einen Termin mit denen. Ja, und dann sind wir hier hingegangen, haben uns das angeguckt. Erstmal, das war Sonntagnachmittag, habe ich an den Fenstern geguckt, mal so reingeguckt, aber da waren Vorhänge, konnte man nicht so viel sehen. Und dann haben wir uns hier getroffen, haben hier auch was gegessen und haben die Leute kennengelernt. Und dann hat es einfach gepasst, gefunkt. Dann haben wir schnell angefangen zu rechnen, wie wir das alles umsetzen können. Bei der Bank einen Kredit bekommen mit guten Konditionen und dann haben Yunus und ich das hier aufgemacht.
Aber es war eigentlich gar nicht geplant, so weit, sondern es war einfach nur, weil halt die Alternative war Schnitzel oder selber was aufbauen.
Ja, ich habe dann gedacht, so, ich habe so viel Liebe, so viel Zeit, so viel Energie in dieses Projekt gesteckt und der Chef hat es nicht wertgeschätzt. Und dann habe ich mir gedacht, ich will nie wieder für irgendjemanden arbeiten. Ich will das einfach, wenn ich diesen ganzen Stress mir schon antue, für mich selber machen.
Cool. Und hast du dir dann so einen Traum erfüllt mit dem?
Ja, zwischendurch, das war mal ja, mal nein. Da habe ich mir gedacht, ja, unbedingt ein eigenes Restaurant. Da habe ich mir gedacht, boah, ist halt auch, wenn man mal so seine Chefs anguckt, was das für ein hartes Leben ist. Dann habe ich mir gedacht, nee, doch nicht. Und dann zum Schluss haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt.
Und was bedeuten diese Namen?
Also Sahila ist ja unser Sterne-Restaurant. Sahila ist ein indischer Name mit arabischer Herkunft und bedeutet Anführerin der Sterne. Und Julia ist ja mit Y und das bedeutet Yunus und Julia, also unsere beiden Namen zusammen, einfach so für die Gastfreundschaft.
Die Anführerin der Sterne aus Köln. Und sie führt einen Stern an und will sie zukünftig weitere anführen?
Ja, wir geben uns Mühe.
Aha.
Ist ja Plural, ist ja Sahila, nicht Sahilus als Lateiner. Aber gut, das nur am Rande vielleicht an der Stelle. Es tut mir leid.
Ja.
Aber ein schöner Name, Sahila.
Ich habe nach einem Namen mit einem S gesucht, weil ich finde, das kann man so schön schreiben in Schreibschrift. Mhm. Und danach wird alles kleiner.
Es schnörkelt ein bisschen.
Ja.
Was ist der größte Unterschied zwischen dem Angestelltsein und der Selbstständigkeit?
Also bei mir nicht so viel. Egal, wo ich gearbeitet habe, habe ich ja irgendwie immer so gearbeitet, als ob es mein eigener Laden wäre. Aber jetzt ist die Arbeit die gleiche geworden, aber der Kopf, der muss noch mehr leiden. Oder allgemein der Körper. Es ist halt schon sehr anstrengend. Vor allem mit so einem Team, also wir haben ja ein Team, das sind über 20 Leute. nicht alle arbeiten Vollzeit, aber die meisten schon. Und natürlich, sage ich mal, jede Sorge der Mitarbeiter ist auch irgendwie meine Sorge, weil man, die erzählen es einem oder die vertrauen einem das an, wenn es mal nicht so gut läuft.
Die Anführerin eben. Ne?
Und ich gehe dann nach oben und habe dann diese Gedanken im Kopf, dass dem einen nicht so gut geht, dass es von einem die Familie nicht so gut geht, dass er sich von seiner Freundin oder sie von ihrem Freund getrennt hat und so weiter und so weiter. Und dann ist die Liste schon lang, was man so im Kopf hat. Plus zusätzlich diese Dinge, die vielleicht unangenehm sind, weil ständig irgendwas kaputt ist, was repariert werden muss. Die Wäsche wurde falsch geliefert oder gar nicht. Ja, diese Dinge halt. Der Lieferant hat wieder die Ware im Flur abgestellt, dann ist das Eiswasser aus der Fischkiste rausgelaufen, da muss man erstmal putzen.
Da freuen sich die Nachbarn.
Der Müll wurde wieder mal nicht abgeholt. Also solche Sachen, das kostet halt Stress. Ich würde lieber jeden Tag einfach 16 Stunden in der Küche stehen, als meine Mails und die Probleme zu bearbeiten.
Sind das auch die Learnings aus den ersten anderthalb, zwei Jahren Sahila jetzt?
Ja, also ich glaube, wir können uns sehr, 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 sehr glücklich schätzen, dass wir vom ersten Tag an hier so gut besucht waren, dass so viele Gäste uns von Tag 1 und noch viel länger supporten, dass wir viele von unserem oder dass ich viele von dem Team, was ich früher in irgendwelchen Restaurants hatte, hierhin geholt habe und die immer noch hier an unserer Seite stehen. Ja, dass eigentlich alles so gut läuft, trotz diesen ganzen wirtschaftlichen Voraussetzungen. Und ich glaube allgemein, wenn man mal so guckt, jammern wir auf, oder ich auf ganz hohem Niveau. Aber man darf halt auch nicht das so ein bisschen, sage ich mal, verharmlosen. Im Fernsehen sieht Kochen immer so toll aus. Aber wenn man in der Küche steht, dann muss man halt auch richtig arbeiten. Und da gehört es dazu, den Arbeitsplatz sauber zu machen. Und vielleicht ist der ein oder andere aus der jungen Generation, hat er darüber halt nicht nachgedacht, dass das auch dazu
gehört. Und rechnet damit, dass da ein Reinigungstrupp dann kommt.
Ja, und das sind so Sachen, die habe ich halt in meinem Hinterkopf, aber allgemein finde ich sehr froh, dass wir den Schritt gemacht haben und das ist krass, wie schnell 2 Jahre vergangen sind.
Und wenn uns jetzt jemand zuhört, der mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig
zu machen. Ich glaube, der will es jetzt nicht mehr machen.
doch, ich schon. Also ich glaube, der stolpert über die 16 Stunden oder über die lange Liste. Aber was würdest du ihr oder ihm raten?
Also ich bin ja so einer, der sagt, wer ein Ziel hat und einen Wunsch hat, der muss dafür kämpfen. Und dieser Weg, der wird immer hart sein, egal was man macht. Keiner kriegt leider was geschenkt. Kein Projekt fällt einem vor die Füße. Man muss immer irgendwas investieren, um halt seinen Wunsch zu erfüllen. Und da kann ich einfach nur wünschen, dass die Person stark genug ist und auch Supporter in den eigenen Reihen hat, wie Familie oder Freunde oder ein Partner, der da an der gleichen Seite kämpft.
Mhm. Und was war der wichtigste Rat, den du in diesem Sommer bekommen hast?
Ich glaube, so der Rat war, nicht größenwahnsinnig zu werden. Also natürlich will man alles neu kaufen, alles frisch machen und wo man dann gesagt hat, mach erstmal, also die Küche, natürlich kostet so eine Küche ein Vermögen.
Kannst du uns verraten, was du investiert hast?
Oh, viel. Nee, kann ich glaube ich nicht verraten. Aber es war schon über 500.000.
Okay. Wahnsinn.
Also man muss halt überlegen, eine Küche plus Abzugshaube plus alles neu zu machen, ganzen Stromkabel, Sanitär. Wir haben ja in der Küche, glaube ich, 6 oder 7 Waschbecken, die Vorschrift sind. Und dafür müssen auch 6 oder 7 Leitungen gelegt werden.
Ja, klar.
Und natürlich hat die Stadt halt auch Auflagen. Das ist halt eine neue Konzession. Also braucht man auch neue Vorschriften, wie die zum Beispiel die Toilette behindertengerecht zu gestalten. Aber das ist natürlich schwierig, wenn der Raum einfach nicht mehr hergibt.
Ja, du sagst Toilette, also ich war vorhin da ganz kurz, ja, das ist ja ein halbes Hammam, diese Toilette, also selbst das ist ein Ort, den man besuchen kann. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern eigentlich wollte ich fragen, welche Rolle dein Partner, du hast ihn vorhin schon ein paar Mal angesprochen, auch Yunus, bei all diesen Dingen spielt. Wie unterstützt er dich?
Ja, Yunus ist verantwortlich für das ganze Büro. Er macht halt die Buchhaltung, er bezahlt den Mitarbeitern ihr Gehalt, er checkt die ganzen Mails.
Also er macht die Mails, damit du 16 Stunden in der Küche stehen kannst.
Ja, das aber ist ich habe auch noch meine eigenen.
Ach so, okay.
Nee, also ja klar, die Reservierung und so, das ist alles seins. Und abends arbeitet er meistens noch in der Messebar im Service mit.
Okay.
Also das ist sein Job. Und mein Job ist halt ganze Tag Küche, ja.
Stichwort Größenwahn. Was ist das nächste Level? Was kommt als nächstes?
Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit muss man sich halt irgendwie breiter aufstellen. Deswegen habe ich immer noch Ideen im Hinterkopf, aber ich habe ja auch noch ein paar Projektarbeiten, wo ich zusätzlich an meinem Wochenende noch arbeite. Zum Beispiel arbeite ich mit Geld, um Entwicklung für Flugzeugessen zu gestalten. Also wie so eine kleine Taskforce, um das halt einfach zu verbessern, umzugestalten, Innovation. Wir machen immer so kleine Workshops. Ja, das mache ich halt noch zusätzlich. Ja klar, dann gehe ich ab und zu zum WDR noch kochen. Natürlich hat man immer noch so kleine Anfragen für Videos. Mit der Verlagsanstalt Handwerk machen wir immer so handwerkliche Themen, so einen kleinen Koch-Channel. Und ja, da gibt es ja noch diverse andere Dinge.
So langweilig wird es hier nicht.
Manchmal kleine Konzepte für andere Betriebe, dass man mit denen mal guckt, okay, wie kann man die Küche einrichten? Was für eine Küche könnte man überhaupt anbieten? Ich träume von einem Signature-Restaurant irgendwo weit weg. Oder besser gesagt von einer Messebar irgendwo weit weg, weil das Restaurant, das soll schon einmalig bleiben.
Wo ist weit weg?
Ja, weiß nicht, das könnte Indonesien sein, das könnten irgendein Land in den Emiraten sein, vielleicht aber auch Spanien oder Griechenland. Also Hauptsache, die Sonne scheint.
Ich hätte jetzt Schwarzwald gut gefunden, also mal so ganz egoistisch gesagt, aber nun gut, wohl offenbar nicht. Andere Frage, wie kriegt man eigentlich einen Stern? Ich meine, lecker allein reicht wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Man liest sich immer solche Texte durch, aber wissen tun wir es auch nicht. Also es hat auf jeden Fall, ein großer Teil ist die eigene Handschrift. Bedeutet, wenn ich jetzt bei einem Drei-Sterne-Koch gekocht habe, über 10 Jahre und danach mache ich mein eigenes Restaurant auf und koche genau das, was ich 10 Jahre lang bei Chef XY gelernt habe, dann wird es schwierig, dafür die gleiche Auszeichnung bekommen, weil alle Ideen sind mehr oder weniger ja aus einem anderen Restaurant. Das ist nicht mein eigenes.
Das ist keine Innovation dann.
Genau, also die eigene Handschrift, die ist schon sehr, sehr wichtig. Und die Kontinuität. Jeden Tag muss halt alles gleich sein. Also es nützt nichts, wenn einen Tag der Fisch top ist und am nächsten Tag halt nicht mehr. Das muss halt einfach immer gleich sein. Mhm.
Nochmal zu diesem Stichwort Innovation. Wie macht man das? Haben wir nicht irgendwann alles mal probiert, kombiniert, ausprobiert? Oder sagst du, das ist ein unendlicher Kosmos?
Ja, ich glaube nicht, dass wir es irgendwann schaffen, alles auszuprobieren. Das ist wirklich ein unendlicher Kosmos. Wenn man schon alleine die Restaurants hier anguckt, was es so für verschiedene Typen gibt, wie sehen die Teller aus, wie ist der Gedanke dahinter? Wie ist die Philosophie? Und auch bei uns jetzt, das ist unser 12. Menü, seit wir angefangen haben. Und das Einzige, was mal ab und zu vorgekommen ist, wir haben so eine Marinade mit Maracuja und Fischsoße. Und das haben wir öfter benutzt, um mal eine Möhre einzulegen, mal einen Kürbis einzulegen, vielleicht mal eine Mango einzulegen. Ansonsten ist immer alles komplett neu. Also bei uns gibt's nie was mehrmals.
Wahnsinn.
Und wir haben so ein Signature-Rezept, das habe ich halt oft auch auf der Welt gemacht. Das ist eine Oktopusterrine mit Harissa und Kichererbse und Fenchel. Und das haben wir halt jedes Mal wieder so ein bisschen revolutioniert. Aber trotzdem war das halt nie gleich.
Ich habe gestern den Service gefragt, was dich besonders macht. Das ist ja manchmal ganz gut, wenn man einfach mal ganz einfach, ganz unten anfragt und so weiter und so fort.
Ich hoffe, ihr habt Anja gefragt. Ihr habt bestimmt was Nettes gesagt.
In der Tat habe ich Anja gefragt. Und Anja hat gesagt, Julia hat eine Gabe. Sie schmeckt alles. Du gibst ihr einen Löffel mit einer Soße aus dem Topf, sie nimmt in den Mund und sie sagt, okay, da fehlt Kerbel. Oder da fehlt irgendein Gewürz, das sogar die weitgereiste Anja noch nie in ihrem Leben gehört, geschweige denn geschmeckt hat. Stimmt das? Ist das eine Gabe?
Ja, das ist krass, dass sie das auch schon mitbekommen hat. ja, ich denke, das ist eine Gabe. Also ich habe halt nie in meinem Leben geraucht. Ich glaube, ich kann sehr gut schmecken. Und ja, das ist echt ein großes Glück.
Aber wenn es eine Gabe ist, kann man es nicht lernen.
Ich denke nicht, dass man es... Also es gibt halt Leute, die machen es entweder zu salzig oder es zu wenig Salz. Die finden nie das Perfekte. Das kann man nicht lernen.
Also ich habe das gestern auch festgestellt, also gerade was du sagst, salzig oder nicht salzig, wenn ich an die Soße denke, die war halt extrem auf den Punkt. Die war nicht zu salzig und das hat man ja auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder, wo einer halt überwürzt hat. Das war toll. Was darf so ein Menü kosten? Gibt es da Grenzen?
Ja, ich weiß nicht. Das ist eine schwierige Frage in unserer Situation. Es gibt 3-Sterne-Restaurants, die ihr Menü, weiß ich nicht, für 450 Euro anbieten und trotzdem sind Gäste da. Und es gibt Restaurants, die ihr Menü für 100 Euro anbieten und es ist halt zu teuer und die haben nicht genug Gäste. Also wir versuchen immer so zu gucken, wie sind alle anderen Niveaus in der, auch in Köln, um sich so ein bisschen im Mittelfeld oder im gehobenen Mittelfeld zu positionieren.
Und was kostet bei dir so ein Menü?
Fünfgang kostet ja 148 Euro.
Okay. Also ist das so in deiner Hood in Köln so das Preisgefüge, was man
bei uns
nehmen
kann?
Man
muss bedenken, wir schreiben Fünfgang auf die Karte. Zusätzlich gibt es natürlich das Fingerfood, dann gibt es das Amüsbrüsch, es gibt noch ein Prä-Dessert und die Pralinen also noch und Brotbutter, also nochmal 5 Kleinigkeiten mehr. Dann ist man auch bei 10 Gängen. 10 Gänge für knapp 150 Euro bedeutet, dass man so 15 Euro kalkuliert pro Gang. Und wenn man sich überlegt, dass die Kaisergranate das Stück mehr als 10 Euro im Einkauf kostet, dann
mehr als
ist es
angemessen.
Schon knapp, eine knappe
Absolut.
Kiste.
Absolut.
Ja. Lass mal zurück zur Inspiration gehen. Du hast jetzt Sonntag, Montag frei. Wenn du, angenommen, du gehst dann essen, weil du dich inspirieren lassen möchtest, fotografierst du heimlich die Teller?
Nee, ich mach's nicht heimlich, ich mach's schon auffällig.
Okay. Auffällig? Und warum
ist
fotografierst
aber auch ein Kompliment,
du die?
Oder?
Ja, ich dann. Finde auch. Also,
wenn es was Schönes gibt, dann fotografiere ich das.
Um es dann den Kollegen zu zeigen in der Küche?
Ja, wenn
oder
sowas herausragend ist, auf jeden Fall.
Mhm.
Also wir haben so eine Küchengruppe und wir waren letzte Woche oder vor 2 Wochen hatten wir mal mittwochs geschlossen, um Überstunden abzubauen. Und da hatten wir einen Gutschein aus Holland, aus einem Restaurant. Und da habe ich auch so 2, 3 Sachen gesehen, die waren echt sehr, sehr schön. Und das habe ich fotografiert und in unsere Gruppe getan. Und irgendwann, wenn man vielleicht mal keine Idee hat, wie man was anrichten soll, dann guckt man sich die Bilder durch und denkt mir, ah, das können wir doch mal machen. Auch wenn es halt dann vielleicht bei ihm mit Gurken war. Und wir machen es dann mit Möhren zum Beispiel.
Und ist das dann der übliche Weg, ein neues Gericht zu entwickeln? Oder entstehen die mitunter auch einfach vollkommen aus einer, weiß nicht, göttlichen Eingebung, aus einem Geistesblitz? Oder wie machst du das überhaupt, Gerichte zu entwickeln?
Ich glaube, es gibt so 3 verschiedene Varianten. Die einfachste ist, man isst ein traditionelles Gericht und wir versuchen, das nett zu machen. Sagen wir, ich bin in Marokko, ich esse die Tagine mit Hühnchen, Zitrone und Olive. Sieht halt so aus, wie es aussieht. Jetzt muss ich überlegen, okay, wie kriege ich diesen Geschmack nach Hause, aber in einen optisch schönen Teller?
Tradition reloaded.
So, das ist das die erste Variante. Variante 2 ist, dass man irgendwo tolle Produkte hat. Wie zum Beispiel arbeiten wir ja mit der Dry-Age-Lachsforelle. Und das war echt so das Produkt des Jahres letztes Jahr, würde ich sagen. Das ist ein 10 Tage gereifter Fisch. Dann überlegt man sich, okay, ich will unbedingt diesen Fisch ins Menü einbauen. Welches Land haben wir noch über? Wo passt es hin? Welche Produkte gibt es gerade? Also welche Saison ist gerade, vor allem in Bezug auf Gemüse? Dann sagen wir, das war im Herbst. Okay, da würde jetzt zum Beispiel Beete, Kartoffel, so deutsche Kräuter wie Dill und so weiter sein. Und dann würde man daraus schließen, okay, rote Beete, Fisch, Kartoffel, welches Land? Vielleicht würde man dann in den Ostblock rutschen. Georgien, Russland, Weißrussland, Estland, Lettland, Litauen, Polen. So, dann hält man das erstmal so im Hinterkopf und dann überlegt man, wie man das halt nett macht. Und die dritte Variante ist, so, man sieht ein Foto und denkt sich so, boah, es sieht so toll aus. Ich habe ja keine Ahnung, was auf diesem Bild drauf ist. Das sind tausende Bilder, die jeden Tag bei Instagram aufpoppen. Das ist ein rosaner Teller. Und alle Sachen, die da drauf sind, sind irgendwie rosa, weil die das wahrscheinlich mit rosa Beete gemacht haben. Also mit Georgia, rote Beete, eingefärbt, irgendwie so. Und dann denke ich mir, sowas, aber gerade April, ich habe Erbsen. Lass uns doch diesen Teller grün machen. Und ich weiß halt nicht, was auf dem Teller ist, wie es schmeckt. Ich habe es nur gesehen und mache es dann in meine eigene Variante in grün mit Erbsen, mit einem Geschmack, wo auch immer her.
Dann übersetzt du quasi Farben in Aromen und kombinierst es mit so einer kulinarischen Weltkarte in deinem Kopf.
Ja.
Krass.
Und achtest du darauf, dass der Teller auch vegetarisch funktioniert?
Ja, wir sind dazu übergegangen, unsere Teller alle vegetarisch zu machen, beilagenmäßig, und nur diese Hauptkomponente auszutauschen. Bei unserem Menü funktioniert jedes Gericht außer die Kaisergranate, weil das halt ein Krustentierfond. Dafür haben wir dann eine Alternative. Ansonsten können wir immer das Mittelstück rausnehmen, eine andere Soße und eine vegetarische Komponente zum Fleisch oder Fisch austauschen.
Und was sagst du, was macht ein gutes Gericht aus, einen guten Teller?
Also für mich ist so ein bisschen Erlebnis. Ich mag eigentlich cremige Konsistenzen, aber habe mit den Gästen gelernt, dass die Gäste lieber härteres haben möchten. Also die möchten das Gefühl haben, auf einen Apfel zum Beispiel drauf zu beißen und würden lieber ein Stück Apfel essen als ein Apfeltartar. Also man braucht halt ein bisschen Konsistenz. Man braucht, wenn man, sage ich mal, humane Geschmäcker hat, braucht man irgendwas, was diesen Geschmack im Mund behält. Zum Beispiel jetzt reden wir über die Kartoffel von gestern. Wir haben ja die Beeten, die sind so ein bisschen säuerlich eingelegt und das ist halt ein Gemüse. Zusätzlich gibt es ein bisschen von dem Schmand und dem Meerrettich, da kommt so eine leichte Schärfe und die Cremigkeit. Allgemein ist aber bei diesem Teller, dass der Geschmack schnell weg ist, weil das ist sehr clean. Also muss man sich überlegen, wie bleibt das Ganze länger im Mund. Und deswegen haben wir die Walnüsse eingebaut. Die Walnüsse sind halt kleine Stückchen und verhindern, dass die Beete und, sag ich mal, die Soße und der Estragon-Schaum schnell den Mund verlassen, sondern dadurch hat man die halt länger im Mund. Und dann kaut man darauf und somit gibt es einfach mehr Aromen. Also das Mundgefühl ist halt ganz, ganz wichtig. Manchmal probiere ich die leckeren Sachen, aber man probiert das eine Sekunde und dann ist das weg. Und dann muss man überlegen, wie schaffe ich das halt länger in meinem Mund zu behalten? Oder auch beim Chicorée ist vielleicht auch wir hatten vorher eine Kohlrabi-Rose, das ist auch ein gutes Beispiel. Das ist einfach ein Kohlrabi gewesen, den haben wir immer außen weitergeschält, so dass wir aus so einem ganz langen Band später eine Rose drehen können. Und den hatten wir in Holunderblüten Kombucha vakuumiert. So hat er halt so eine leichte Säure angenommen, aber auch diese feine Süße von unserem selbstgemachten Holunderblüten-Saft-Sirup. So, der Geschmack war super lecker, aber was dazu? Weil man isst das, das ist frisch und das geht weg. Die Säure bleibt, aber da fehlt Fett, einfach um diesen Geschmack abzurunden. Und da fehlt auch irgendwas Hartes, hat man ja, weil man auf dieser rohen Kohlrabi natürlich schon beißen muss. Und dann haben wir gedacht, okay, Mayo passt halt überhaupt nicht. Wir sind auch gerade in Japan. Kombucha ist vielleicht japanisch, koreanisch. Das kann man noch mit ein bisschen Yuzu kombinieren, dann ist man in dieser Richtung. Was sollen wir jetzt drauf machen? Die Japaner und die Koreaner essen halt sehr, sehr viel Mayo. Halt diese leckere Quippy. Mhm. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir tun, dass diese Geschmäcker länger am Gaumen kleben? Und dann haben wir eine Sesamcreme gemacht. Eigentlich haben wir Sesam mit ein bisschen, ich glaube, das war Soja oder Mandelmilch, im Pakojet mehrmals durchgelassen, dass es eine ganz, ganz feine Creme war und das halt ganz fettig, so wie Sesampaste, wenn man es kauft, aber halt bei uns ein bisschen schönere Konsistenz. Und dadurch, dass es halt so ein fettiger Schaum ist, legt sich das um den Gaumen und lässt halt die ganzen Aromen viel, viel länger bleiben, anstatt dass man das isst und das weg ist.
Jenseits der Zutaten, Julia, gibt es eine Formel, die vielleicht sogar weltweit Gültigkeit hat?
Man darf nicht am Salz sparen.
Man darf nicht am Salz sparen.
So einfach ist es.
Ja.
Und was hat danach, ich meine, das ist jetzt völlig crazy und es ist auch jetzt für mich als nicht ausgebildeter Koch auch wirklich teilweise schwer zu folgen, dass man erstmal auf die Idee kommt, aus einem Kohlrabi eine Rose zu machen, diese Rose dann wiederum in Kombucha zu vakuumieren, dann eine irre. Aber was ist Priorität? Optik, Texturen, Aromen, Crunch oder alles?
Ja, ich glaube, für mich ist schon wichtig, dass die Teller schön aussehen. Aber im Allgemeinen muss der Geschmack begeistern. Und so versuchen wir auch immer in der Menükarte das vielleicht so ein bisschen wiederzugeben. Mal gibt es halt ein Gericht, zum Beispiel der Kaisergranat. Das ist halt eine Schaumsuppe. Punkt.
Ja.
Aber der Geschmack ist halt super lecker. Und ich glaube, das entschuldigt dann so ein bisschen die vielleicht doch einfachere Anrichteweise, während aber zum Beispiel beim Dessert dann ein bisschen mehr Zeit ist, das muss nicht heiß zum Tisch und da versuchen wir dann doch, das wieder ein bisschen feiner und hübscher zu machen. Also so ein Mix aus allem. Es gibt Restaurants, die richten alles auf einem kleinen Berg an und machen eine dicke Soße obendrauf und der Gast ist jedes Mal gezwungen, halt einen Löffel zu nehmen und in diesem Löffel alle Aromaten zu haben. Solche Teller mag ich auch gerne, aber ich kann halt nicht 7-mal
einen kleinen Berg bauen.
Das ist halt einfach nicht hübsch genug. Für mich persönlich.
Ich glaube, wenn du dich orientierst an deinem Motto, was du vorhin formuliert hast, du willst den Teller nett machen, dann bist du in der Flexibilität einmal in Richtung Textur, einmal in Richtung Aroma, einmal in Richtung Bergbauen, Optik zu gehen. Und du hast den Fokus auf nett machen und bist dann eben flexibel. Das ist doch ein ganz guter Ansatz.
Ich finde vor allem aber auch dieses Understatement, ganz ehrlich, ja natürlich, es war nur in Anführungszeichen eine Schaumsuppe, aber es war die beste Schaumsuppe des Jahres für mich. Also die hättest du mir auch in der Schnabeltasse geben können, ich hätte mich trotzdem gefreut. Gut, das wäre schwer gewesen, Kaisergranate durchzukriegen, aber
im Pacochat wäre es gegangen. Einmal ein paar gut chattisieren, ja. Julia, wie lange reicht so eine Weltreise eigentlich, um sich immer wieder neu zu inspirieren?
Also ich vermisse schon, ich zehre schon, ich möchte wieder was Neues sehen, was Neues fühlen. Deswegen versuchen wir schon so alle 2 Monate wenigstens so einen kleinen Kurztrip.
Und wann geht's wieder los?
Also wir fahren jetzt über Karneval. Bis dahin muss ich noch durchhalten. Das ist 1. Februarwoche. Mhm. Und
wo geht's hin?
Ja, wir werden ein paar Tage nach Indonesien unsere Freunde besuchen, aber auf jeden Fall noch einen anderen Zwischenstopp einplanen. Vielleicht auf dem Hinweg, damit wir nicht diese 14 Stunden fliegen müssen, irgendwo im Oman und auf dem Rückweg vielleicht einfach mal Thailand, weil die Thai-Küche, die ist schon sehr, sehr vielseitig und da gibt's immer wieder was Neues zu entdecken.
Und bucht sich Julia Kommt dann eben ein Food Scout, der ihr dann die verschiedenen Länder und Orte zeigt? Oder?
Tatsächlich habe ich noch nie gemacht, aber irgendwann wird es dazu kommen. Ich bin ja so ein Entdecker, ich versuche es immer selber. Mhm. Aber manchmal ist man schon ein bisschen frustriert. Zum Beispiel waren wir dieses Jahr in Nizza und ich wollte einfach nur einmal diesen echten Nizza-Salat essen, so wie das traditionell gemacht wird. Und nach 3 Versuchen habe ich dann aufgegeben und dann habe ich mir im Internet so Videos rausgesucht, wo es das wirklich gibt. Da gab es mal eine deutsche Sendung, die dann auf den Spuren des Nizza-Salats war. Dann bin ich extra in dieses Restaurant gelaufen, weil ich nicht Kilometer, um diesen Salat zu essen und dann hatte der Besitzer gewechselt. Mm. Und ich war in Nizza und ich habe keinmal geschafft, diese roh marinierten Artischocken nur mit Sardelle traditionell halt zu essen, weil meistens war es ein Berg voll mit Salat. Wenn man Glück hatte, waren diese 3 Bohnen drauf, das Ei und oben drauf Thunfisch aus der Dose. Das hat halt nichts mit dem echten Nizza-Salat zu tun.
Ja, und ich glaube, ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn du halt wenig Zeit hast und dann 1, 2, 3 Mal im Jahr ausbrechen kannst und die wenige Zeit dann nutzen willst, auch für Inspiration und Dinge zu entdecken. Diese Zeit brauchst du ja zu entdecken und dann ärgert man sich vielleicht auch eher.
Das hat mich wirklich geärgert. Mhm. Aber ja.
Wir hatten gestern das Vergnügen, hier im Sahila zu essen. Das war outstanding. Der Ulf ist immer noch euphorisiert. Gestern Abend, ich habe den so gar nicht die letzten Jahre entdeckt gehabt. Mir bleibt im ganz besonders im Kopf, du hast ihn vorhin erwähnt, diesen Chicorée. Erklär uns mal dieses Gericht mit dem gegrillten, der war, glaube ich, auch vakuumiert. Erklär uns mal diesen Teller, der war outstanding.
Ja, wir haben gesagt, jetzt ist halt Winter oder schon später Herbst. Was haben wir? Wir haben schöne Salate. Radicchio hatten wir letztes Jahr und deswegen haben wir uns für den Chicorée entschieden. Und wir haben uns auf das Land Japan festgelegt, weil uns diese Region im Menü noch gefehlt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, Japan ist eigentlich berühmt für Fisch. Algen, also dieses Jodige, das Salzige, der Algengeschmack, die haben sehr, sehr viel Umami, also irgendwo auch Tomate und Pilz. Und deswegen haben wir eigentlich eine Brühe gekocht, nicht ganz, also mit normalem Wurzelgemüse, aber zusätzlich mit Kombu-Algen. Dann haben wir gebratene Shiitake-Pilze und auch gebratene Champignons reingemacht. Und da wäre jetzt zum Beispiel auch der Punkt, noch Bonito-Flocken reinzumachen für noch mehr Umami, aber das Gericht sollte vegetarisch bleiben, deswegen haben wir es nicht gemacht. Und dann haben wir von der Messebar gibt es ja immer eine gefüllte Tomate und wir haben halt alle Innereien von der Tomate täglich da. Und das ist ja eine sehr, sehr schöne Säure. Und als unsere Brühe fertig war, haben wir das dann mit dem geklärten Tomatensaft versetzt, dass man halt schon diese saure Note hat. Und Tomate hat ja auch eh sehr, sehr viel Umami zusammen mit dem Pilz. Ja, darin haben wir dann den Chicorée gegart, also sous vide gegart. Und danach wird das nochmal kurz gegrillt, weil ich verbinde Japan auch ein bisschen mit Holzkohle. Weil an der Straße wird ganz oft so ein kleiner Oktopus gegrillt und einem an so einem Spieß serviert oder auch andere Kleinigkeiten. Und dazu gibt's halt auch, weil es halt einfach so ein Muss ist, eine leckere Mayonnaise. Die haben wir mit Sudashis gewürzt. Wir haben einen japanischen Lieferanten und das war halt die Sudashi-Zeit. Und das ist natürlich so eine besondere Note einer Zitrusfrucht. Und das Ganze dann für noch ein bisschen Frische, weil natürlich dieser Chicorée, die Farbe ist ja schon so militärgrün. Auch mit dem Algenfond haben wir gesagt, wir bestreuen den mit so einem Pulver. Und wir hatten in einem anderen Gericht Staudensellerie, Bleichsellerie. Und die Blätter waren wunderschön. Wir wollten das nicht nur für die Suppe benutzen. Deswegen haben wir die getrocknet und die hatten auch ein tolles Aroma, weil das kam von einem Bauernhof. Und daraus haben wir so ein Selleriesalz gemacht. Und damit haben wir dann den Chicorée nochmal bestreut. Mhm. Und für die Frische haben wir halt Birnen benutzt, weil Japan ist ja auch bekannt, sage ich mal, für die Nashi-Birne. Und da haben wir dann aber eine deutsche Birne benutzt.
Und die kann man dann einfach nur in kleine feine Würfelchen schneiden oder man kann sie dann schnitzen oder man kann sie dann auch ausstechen, oder?
Ja, wir haben kleine Blüten ausgestochen, um einfach so ein bisschen an diese japanische Blütenvielfalt zu erinnern. Und
also es war total liebevoll und im Detail ja, eben auch und die verschiedenen Aromen.
Ja, weißt ja. du, wir hatten es jetzt vorhin davon, was darf so ein Menü kosten? 10 Gänge, 150 Euro, klar offiziell 5, aber dennoch, da sieht man erstmal, wie viel Arbeit, wie viel Handgriffe, wie viel Liebe, wie viel Detail da drinsteckt, weil das war jetzt nicht irgendwie das finale Furioso, sondern das war eines der ersten Gerichte, es war der Start im Grunde und der war schon so umwerfend letzten Endes, also du hast vorhin gesagt, euphorisiert, ja, bin ich immer noch, weil das war so Ballett auf der Zunge, das war so komplex und es hat alles irgendwie so perfekt zusammengepasst, also fand ich total wahnsinnig, muss ich einfach sagen.
Jetzt hatte ich gerade den Frank im Kopf, oder?
Wie Frank?
Den Frank Rosin. Kennst du die Begrifflichkeit? Also ich habe gerade gedacht, der Frank sitzt da. Ein Ballett auf der Zunge. Schöne Formulierung. Also für mich war das auch ein Ballett auf der Zunge. Entschuldigung, das musste ich nochmal loswerden. Mein schönster Moment war tatsächlich dieser Kaisergranat gestern. Ich hab noch in Erinnerung, wie eure Reaktion am Tisch war. Da kam also diese tiefe Teller, der wurde da hingestellt. Und dann hattest du ja davor schon irgendwie Kunstwerk. Und dann hast du da Schaum. Und da schaut ein Schwanz raus an der Seite. Und dann war's das. Und der konnte nur so herrlich unterschätzt werden. Und dann schneidest du den Kaisergranat und dann nimmst du diesen Schaum und nimmst den Sud und isst diesen Kaisergranat, ich fand es brutal.
Das ist halt sehr, sehr traditioneller, thailändischer, perfektionierter Geschmack.
Brutal gut.
Der hat mich übrigens 5 Euro extra gekostet, weil in der Tat Matthias recht hatte, was die Zubereitung dieses Kaisergranats anging. Also an der Stelle wettet nie mit Köchen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ja. Zubereitung ist. Nun gut. Was ich aber jetzt vielleicht nicht beim Kaisergranat, wobei ich den trotzdem auch sehr, sehr schön fand, aber was mir aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie du anrichtest. Darf ich sagen, das ist feminin oder darf man das so nicht nennen? Auch.
Dann aber ist vielleicht was Richtiges dran. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also ja, das ist schon irgendwie nett, aber es gibt auch Köche, die so anrichten. Mir fallen direkt 2 ein. 1 2 Sterne, 1 3 Sterne.
Ja, das ist jetzt nicht der schlechteste Vergleich, diese Gesellschaft.
Aber so, das sind halt Männer. Aber die haben genau die gleichen Details wie wir auch. Den kleinen Schmetterling aus der Gurke, die Blüte aus der Birne, die kleine Landschaft, groß und klein, hoch und tief, ja. Kleine Blättchen.
Ich glaube, es ist diese Filigranität und nicht der Versuch, jetzt irgendwie eine gigantische Symmetrie hinzubekommen oder sowas, sondern einfach dieses, ich weiß es nicht, bei meiner Frau ist es auch so, das ist einfach ein Händchen. Ja, also wenn ich versuche, irgendwas zu gestalten, dann male ich schwarz an, dann ist es schwarz und das ist auch schön so. Aber das ist einfach, vielleicht sind, ich weiß es nicht, ist das jetzt vielleicht abgedroschen, aber sind da Frauen irgendwie begabter?
Ich weiß nicht, also Damit disse ich ja wahrscheinlich die Männer, aber ich freue mich immer über weibliche feine Finger.
Von den weiblichen feinen Finger einer Sterneköchin sollten wir auch mal vielleicht das Thema ein bisschen vertiefen. Nur 4% aller Sterne gehen an Frauen.
Ja.
Warum ist es immer noch so?
Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist dieser letzte Step. Es gibt super Köchinnen. Es gibt auch super Köchinnen in der zweiten Reihe. Also mir fallen auch direkt ein paar Sous-Chefinnen ein, die in 3-Sterne-Restaurants arbeiten. Aber dieser letzte Step, der fehlt manchmal. Und ich glaube, bei diesem letzten Step hat man ein Alter erreicht, in dem auch die Familie auf dem Plan steht. Weil man hat halt auch nicht endlos Zeit. Ich meine, ich habe meinen Stern sehr früh bekommen. Das war eigentlich noch so vor einer Familie. Das passiert ja auch nicht ständig. Also das war auch mit Sicherheit Glück. Das war viel Arbeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schneller funktioniert, als man vielleicht geplant hat. Ich hätte es selber für mich auch vielleicht mit 32 oder 33 geplant, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Und ich denke, dass das bei vielen in die Quere kommt.
Der Wunsch mit dem Stern oder der Wunsch mit dem Kind mit 32, 33?
Ja, ich glaube, das Kind oder die Familie.
Jetzt bist du 34.
Ja, es wird langsam Zeit. Aber ja.
Okay, aber es ist jetzt, ist das Sahila erstmal das Baby, um das du dich kümmerst?
Ja.
Okay, und wie ist das bei euch in der Küche? Wie seid ihr da aufgestellt? Ist das eine gemischte Truppe oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, im Moment haben die Männer Übermacht. Das ist natürlich schlecht.
Hören wir da einen Unterton?
Nee, am Anfang waren wir echt sehr, sehr viele Mädchen. Wir waren am Anfang 6 Mädchen und 1,5, 2 Jungs, weil einer halt nicht jeden Tag arbeitet.
Jetzt würde ich mich bedanken, wenn ich ein halber Junge gewesen wäre.
Aber gut, nein, okay, nein, aber wir hatten halt einen Support, der 2-mal in der Woche kam. Okay. Deswegen.
Alles klar.
Halb. Ja, aber das wechselt sich dann schon. Also ich hatte am Anfang Angst, dass wenn wir so viele Mädchen sind, dass es jeden Tag Zickenterror gibt. Ist überhaupt nicht eingetroffen. Die beiden Azubinen sind beste Freundinnen geworden. Und mit Anne arbeite ich jetzt inzwischen schon 7 Jahre zusammen.
Cool.
Das ist halt auch einfach. Und dann hatten wir noch ein Mädchen bei uns, aber sie hat jetzt eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau angefangen. Also die hat uns verlassen. Dann hatten wir noch ein Mädchen in der Küche, die hat in der Messebar gearbeitet, die ist umgezogen, dann waren wir zu weit weg und die hat ein neues Abenteuer jetzt gemacht. Wir haben viele Aushilfen, die kommen, da haben wir jetzt auch 2 Mädels.
Und wenn du es dir aussuchen dürftest und könntest, würdest du lieber mit Mädchen arbeiten oder lieber mit Jungs?
Ja, das kann man einfach nicht so sagen. Dass, wenn ich sagen würde, ich möchte lieber mit Mädchen, nur mit Mädchen arbeiten, dann wäre der Zickenterror vielleicht irgendwie so in meinem Hinterkopf. Wenn ich sagen würde, ich möchte nur mit Jungs arbeiten, weil die sich vielleicht nicht gegeneinander anzicken, dann ist auch nicht mehr der Wahrheit, weil wir hatten zum Schluss dann eher, dass die Jungs sich angezickt haben und die Mädchen nicht.
Ja, das gibt es inzwischen häufiger.
Allgemein würde ich sagen, ein buntes, gemischtes, diverses Team ist das Beste, was einem passieren kann. Da gibt es keine Regel.
Okay. Wir hatten das Glück, dass wir am Mikrofon tatsächlich schon einige starke Frauen am Mikro hatten, die aus der Küche kommen. Antje de Vries, Vicky Fuchs war mit dabei, die Sophia Rudolph aus Berlin. Meta Hildebrand, also alles taffe und starke Frauen, beeindruckende Frauen. Das Thema Küchenarbeit muss anders organisiert werden, damit mehr Frauen in der Branche erfolgreich sein können. Siehst du das so? Oder?
Ja, wir machen das schon so.
Und wie?
Zum Beispiel Anne möchte auch viel weniger arbeiten, weil sie auch zu Hause auf dem Bauernhof ihrer Eltern mit einsteigen möchte.
Anne mit den Kartoffeln aus dem Zwischengang?
Genau. Okay. Und sie ist ja in der Patisserie, sie arbeitet zum Beispiel nur noch 2 Tage die Woche.
Mhm.
Und für den Fall, dass sie plant halt ein Projekt bei sich zu Hause. Aber es wird dann trotzdem so sein, vielleicht, dass sie einmal die Woche hier hinkommt und morgens Pralinen produziert zum Beispiel. Oder dass sie das halt bei sich macht und uns das dann bringt, damit wir sie halt als Teammember einfach nicht verlieren. Wir haben 2 Leute in der Küche, die arbeiten 4 Tage die Woche im Service zum Beispiel. Anja möchte auch ein bisschen weniger arbeiten Und sie wird auch 4 Tage die Woche arbeiten.
Aber da würde jetzt so ein älterer, silberrücken, weißhaariger Chef sagen, das ufert dann aus. Wenn ja, hier jeder, aus, wenn hier jeder halt sich so wünschen kann, was er denn möchte, dann wie will man dann den Abendservice gestalten?
Ja, das ist halt, da muss man sich entscheiden. Was sind die Leute einem wert? Und wir haben halt viele gute Leute, die wir einfach nicht verlieren möchten. Und dann geht man auf die Wünsche einfach ein, um sich nicht ganz von den Leuten zu verabschieden. Und das finde ich schon wichtig. Also natürlich wäre es für mich einfacher, wären jeden Tag alle da. Also 5 Tage die Woche, alle sind da. Da muss man nicht überlegen, wer wann, wie, was machen kann. Aber was soll ich denn machen, wenn ich einen guten habe, mit dem ich super gut zurechtkomme, der, auf den ich mich verlassen kann, dass ich weiß, dass es halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und er sagt, ich kann nur noch 4 Tage Woche arbeiten, weil ich schon etwas älter bin vielleicht als alle anderen, die hier arbeiten, und ich brauche diesen Tag, weil 20 Jahre oder 25 Jahre Küche ist halt einfach anstrengend. Dann sage ich, okay, dann bitte 4 Tage.
Und merkst du, dass die dieses Modell leben dürfen, produktiver, effektiver sind? Oder sind die entspannter und besser gelaunt? Oder profitiert das gesamte Team dann davon und nicht nur du? Also, dass du sie behältst?
Ich glaube, das ist personenabhängig. Ach.
Also kann man das nicht so grundsätzlich sagen, dass...
Weil zum Beispiel, die arbeiten ja 4 Tage, aber trotzdem mit gleicher Stunde.
Was sie normalerweise in 5 Tagen leisten würden.
Ja, aber klar, jemand, der, sage ich mal, eine Sous-Chef-Position macht, der arbeitet halt mehr als 8 Stunden am Tag, weil der kommt vielleicht früher, kontrolliert die Ware, er bleibt am Ende, guckt, dass alles sauber ist und bestellt die neue Ware. So, das in 8 Stunden zu leisten, ist halt auch wirklich schwierig, wenn man richtig arbeitet. Muss man ja auch einfach mal sagen. Und dann sagt er lieber, ich mache jeden Tag 1 Stunde länger, aber dafür habe ich halt den 3. Tag in der Woche frei.
Und es ist ja auf der anderen Seite aber auch so, du sagst, okay, ich muss mich damit arrangieren, ich muss das organisieren. Das ist aber natürlich auch eine Zusatzarbeit für dich, ein Zusatzaufwand, dieses ganze Puzzle immer wieder zusammenzusetzen. Ganz ehrlich, Matthias, du hast eben gefragt, Küchenarbeit muss anders organisiert werden, damit Frauen in der Branche erfolgreich sein können. Das ist ja im Grunde ein Thema, was Antje de Vries immer wieder auch ganz stark postuliert hat. Was aber dabei überhaupt gar nicht so eine Rolle spielt, ist, wo gibt es denn bitte einen Kindergarten für gastronomische Arbeitszeiten? Wo gibt es denn eine Kinderbetreuung, die in die Abendstunden reingeht? Das ist doch alles nett und schön, wenn dann irgendwie der Kindergarten von, weiß ich nicht, morgens 8 bis mittags um 12 ist, außer es ist gerade pädagogischer Ausflug oder sowas. Das kann doch letzten Endes der Branche gar nicht helfen. Oder gibt es sowas in Köln und ich komme einfach nur aus der Provinz?
Nee, tatsächlich habe ich aber auch noch nie darüber nachgedacht, dass man einen Kindergarten für abends...
Ja, oder auch am Wochenende, ne? Also wie oldschool ist denn das Modell Monday to Friday? Ja. Wenn du Samstag, Sonntag hast du keine Betreuung. Und wie, das ist ja nicht nur Gastronomie, das ist ja auch Pflege.
Ja, es ist in ganz, ganz vielen Bereichen, die
öffentliche Nahverkehr, überall musst du nicht mehr, ja, da musst du ja nicht mehr nur Montag bis Freitag arbeiten, sondern da arbeitest du abends, da arbeitest du nachts, da arbeitest du am Wochenende.
Ja, entweder braucht man halt einen Partner, der die Arbeitszeiten dann nicht hat, oder man braucht eine Familie, oder man muss sagen, okay, dann muss ich mich ums Kind kümmern. Oder ich will mich ums Kind kümmern und dann muss ich halt aufhören. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also hätten wir jetzt zum Beispiel, für die Patisserie ist, glaube ich, am einfachsten, weil man kann alles morgens kann vorbereiten, man kann es schön machen und dann macht man mittags Feierabend und abends macht einer halt den Service. Dafür würde man mit Sicherheit jemanden finden, aber eine Patisserie zu finden ist schwierig. Schwieriger als ein Kochköchin.
Aber gut,
wie auch immer unser Familienminister, unsere Familienministerin momentan heißt, wenn die jetzt zugehört hat, eine Kita für echte Helden, die eben mehr arbeiten als 9-to-5, das wäre eine Idee, die geht hier vom Tisch für 3 einmal raus. Zweiter Gedanke in dem Zusammenhang, auch mit der Frage, der letzte Step, Frauen, Küche, Sterne und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man, um richtig erfolgreich zu sein, auch einiges an Selbstbewusstsein mitbringen muss. Man muss einfach gern bestimmen. Ist das vielleicht etwas, das Männern leichter fällt oder andersrum gedacht, was man Frauen anders schlechter auslegt?
Also ich glaube, es ist einfacher für einen Mann es ist einfacher für Männer, wenn jemand was Schlechtes über die sagt. Also wenn man der Chef ist und die Mitarbeiter sagen, ja, das, was er gesagt hat, das ist aber nicht cool, dann ist dem Mann das wahrscheinlich egal. Oder viele blicken halt darüber hinweg. Alle Frauen, die ich kenne, die würden das halt persönlich nehmen und die würden halt irgendwie vielleicht auch verletzt. Wenn ich höre, dass irgendeiner unzufrieden ist oder meine Entscheidung nicht gut finde, dann denke ich ja auch darüber nach. Also ich mache mir halt Gedanken darum. Das ist vielleicht so der einzige Unterschied. Vielleicht haben wir so ein bisschen mehr Mitgefühl. Empathie.
Komm, wir machen die kleinste Umfrage der Welt. Wie ist das bei dir, Matthias? Du bist ja auch de facto Chef, Anführer, vielleicht nicht der Sterne, aber bist Anführer gerne. Macht das was mit dir, wenn Menschen dir mal böse sind?
Manchmal geht's nicht ohne.
Das ist eigentlich schon die Antwort.
Ja.
Gut.
Also ich denke aber auch darüber gezeigt, nach.
Recht.
Also manchmal muss man vielleicht dann auch mal eine Entscheidung unpopulär treffen, die dann aber im Sinn des großen Ganzen ist. Wenn es ungerechtfertigt ist, wenn Kritik kommt, dann denke ich da auch drüber nach und überlege mir, warum ist das so und wo kommt das her? Aber das ist, manchmal ist es dann einfach so und das lernt man auch irgendwie, oder ich habe das zumindest am Anfang, habe mir da auch sehr viele Gedanken gemacht. Und wie ist es bei dir, Ulf? Du bist ja auch so ein Leader.
Ja, Frank. Ich glaube, irgendwann hat man einfach Hornhaut um die Seele.
Hornhaut.
Und steckt einfach auch Kritik ein bisschen weg und sagt einfach, okay, gut, ist so, es kann mich nicht jeder mögen. Ich versuche einfach gegenüber meinen eigenen Ansprüchen eine gute Arbeit zu machen. Der Verantwortung, die ich trage, einfach gerecht zu werden.
Ja, und Punkt. Da ist halt der Unterschied, weil ich würde mir wünschen, dass mich jeder mag. Und ich will halt immer ein bisschen...
Bei mir kann das auch sein, dass dich jeder mag. Bei mir ist das
auch schwer. Ich muss ja auch manchmal sagen, dass was nicht gut ist. Ja. Oder dass mir was nicht gefällt. Aber trotzdem, ist es schwer. Und ich bin, sag ich mal, ich würde von mir selber schon sagen, dass ich so einigermaßen hart bin. Aber...
Warst du Klassensprecher?
Ja, bestimmt.
Ja, ne? Siehst du, ich nicht. Mich haben die nie gewählt. Das ist das Unterschied. Ja, ist so.
Ja.
Der Klassensprecher wird gewählt, weil er von allen gemocht wird.
Mhm.
Ja, das ist aber ein großer Punkt.
Ich habe selber hier auch gemerkt, dass wir meistens versuchen, eher es dem Team recht zu machen, damit alle glücklich und zufrieden sind und auf uns selber verzichten.
Ja.
Das ist halt, die Situation hat sich einfach irgendwie verändert. 10 Jahre oder 15 Jahre zurück, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da war alles anders.
Ja, klar.
Und ich würde mir auch manchmal wünschen, dass ein paar Sachen so sind wie damals. Und ein paar Sachen hätten sich schon wirklich verbessern sollen. Zum Beispiel die Zeiterfassung. Ich bin froh, dass es jetzt so ist, weil ich habe mich natürlich auch darüber geärgert, dass ich viele Stunden gearbeitet habe, die ich nicht bezahlt bekommen habe.
Ja.
Das ist ja eigentlich nur fair.
Ja. Lass mal so ein bisschen elegant überleiten. Frauen und die Spitzengastro. Was hast du im Zusammenhang mit deiner Weltreise, mit deinen Weltreisen in diesem Zusammenhang erlebt?
Also ich würde sagen, in vielen Ländern sind viele Frauen in der Küche. Also zum Beispiel in Thailand waren mehr Mädels als Jungs. In Marokko waren auch meistens mehr Frauen als Jungs. Allgemein in Asien war fast immer halbe-halbe. Teams. Hier würde ich sagen, ist 2/3 Männer, 1/3 Frauen wahrscheinlich.
Und gibt es irgendwie Länder, wo auch ausschließlich Frauen dann eben die Küchen auch führen? Kann man das auch irgendwie verorten? Oder?
Na, tatsächlich habe ich während der Reise eine Küchenchefin in Bangkok, bei der ich auch gearbeitet habe. Zwei. Ja, allgemein. Und in Marokko auch.
Aber schon auch noch eine kleine Quote letzten Endes.
Ja.
Also kann man dann auch ableiten, dass es nicht ein rein deutsches, rein europäisches Thema ist, was Arbeitszeiten angeht und was einfach den Stress und all die drumherum Faktoren angeht, sondern dass es einfach überall
Würde tatsächlich sagen, in Thailand hatte ich nicht das Gefühl. Das wäre jetzt so das einzige Land, was wie aus der Pistole kommt. Mhm. In Thailand war das halbe-halbe.
Mhm. Okay. Und wo hast du dich in diesen 14 Monaten am wohlsten gefühlt?
Ja, da gibt es halt unterschiedliche Kategorien. Das waren halt einfach viele, viele Länder. Also kulinarisch sage ich, während meiner Reise war es Indien und Korea. Indien einfach wegen dieser absoluten Gewürzvielfalt. So viele verschiedene Geschmäcker, so ein riesiges Land. Norden, Süden, Westen, Osten sind wie 4 verschiedene Länder.
Das ist eigentlich ein Kontinent, ne?
Ja, das ist halt schon wirklich einfach wow. Dann Korea war wie für so eine richtige Erlösung für mich, weil natürlich viele asiatische Länder benutzen sehr viel Fett, sehr viel Glutamat, zu wenig Gemüse, viel Reis, fettiges Fleisch. Und dann bin ich nach Korea gekommen und dachte mir so, oh, endlich Gemüse. Und vor allem war dann endlich Gemüse, was Geschmack hat und was gesund ist, weil es nicht in Öl ertränkt worden ist. Also das war für mich wirklich sehr, sehr toll. Korea habe ich geliebt. Menschlich Möchtest du was sagen?
Nee, ich wollte gerade, das klingt so selbstverständlich, wie du die ganzen Länder hier benennst. Ich glaube, viele unserer Hörer und ich selbst, ich war in den Ländern nicht. Und ich glaube, viele Hörer kriegen das jetzt gerade gar nicht gegriffen. Gib mir oder uns mal so ein Gefühl dafür. Wie viele Länder hast du bereist?
Es waren in 14 Monate 30 Länder.
Boah.
Also ich glaube, ich habe noch nie richtig nachgezählt, aber ich befinde mich, glaube ich, so bei 50 plus.
Und Ländern, die du alles schon bereist hast und auch lokulisch bereist hast. Also ich glaube, man muss ja unterscheiden, ich mache eine Städtereise, du hast sie lokulisch bereist.
Ja, also schon so kulinarischer Fokus.
Ja. Okay. 2 Wochen ein Land, irre Quote.
Verrückt.
Du warst bei der menschlichen Kategorie. Wo warst du menschlich?
Menschlich denke ich, dass Malaysia, Indonesien Spitzenreiter sind. So gastfreundlich und so ehrlich freundlich war schon sehr, sehr beeindruckend. Und für mich die schönste Landschaft ist der Oman. Also würde mir jetzt jemand sagen, du kannst morgen einen Job anfangen, dann würde ich, glaube ich, meinen Koffer packen.
Warum der Oman? Den stellt man sich vor als eine große, sorry, ich habe keine Ahnung, ich oute mich jetzt, aber den stellt man sich vor als eine große Wüste. Warum ist das landschaftlich der schönste? Weil es einfach ganz anders ist, als man denkt?
Ja, man hat halt diese Vielseitigkeit. Man hat natürlich blaues Meer mit Delfinen. Man hat die Wadis. Wadis sind aufgebrochene Berge, in denen kleine Oasen sind, wo das Wasser abfließt. Das heißt, man läuft 20 Minuten in einen Berg rein und dann ist man in einer kleinen Oase, wo Orchideen wachsen und man Süßwasser hat, drum drin zu schwimmen. Man hat die Wüste, diese unendliche Freiheit. Man hat die traditionellen Dörfer, die auch meistens auf Bergen gelegen sind, wo diese alten Wassersysteme vom Weltkulturerbe sind, wo wirklich noch ganz, ganz traditionelles Leben ist. Und dann hat man halt auf der einen Seite die absolute Moderne. Jeder spricht perfektes Englisch. Es gibt so viele Möglichkeiten. In der Wüste hat man 5G-Internet.
In der Wüste.
Auch das traditionelle Leben. Es gibt keine Hochhäuser. Es ist alles so, wie es damals war. Sag mal, auch sehr traditionelle Kleidung, sehr traditionelle Rituale, aber doch so weltoffen. Also es gibt keine Polizisten, keine Soldaten vor dem Königspalast. Und da meinte ich, ja, gibt es hier kein Security-Personal? Und da meinten die, nee, brauchen die nicht. Die sind eines der sichersten Länder der Welt. Und so habe ich mich auch gefühlt. Und es ist so sauber, wenn die haben halt auch viele Einwanderer. Und wenn jemand aus einem anderen Land was auf den Boden schmeißt und nicht in den Müll, dann geht wirklich ein Omani hin und sagt, bitte aufheben. Und der wartet so lange, bis der das aufgehoben hat und in den Müll gelegt hat. Und das ist einfach alles picobello, also Wahnsinn.
Die Schweiz am Golf. Die Schweiz am Golf, oder? So ein bisschen, aber mega.
Ja, ist eine gute Mentalität.
Und die Mentalität ist halt auch so, dass die sich selber schön machen. Die machen es nicht schön für die Touristen, weil allgemein sind super wenige Touristen in dem Land. Also so als, wir waren ja 2 blonde Mädchen da, waren wir relativ einsam. Also es waren mehrere Franzosen, aber auch ein bisschen ältere Generationen dort, die das Land besucht haben. Und alles war trotzdem schön. Und die haben es halt einfach für sich selber schön gemacht. Die gehen auch am Wochenende in die Wadis und machen sich da nett und feiern sozusagen ihr Wochenende. Und auch die Bildung noch. Also der Sultan hat super viel dafür getan, dass die Leute sich halt weiterentwickeln, weiterbilden. Ein Museum nachgebaut, wo man die ganze Welt auch bereisen kann. Für die Leute, die nicht so viel Geld haben und nicht wissen, wie Deutschland aussieht, können die ins Museum gehen und laufen dann durch den Schwarzwald. Und an der Küste sehen die den Fischkutter und irgendwo noch die Bierzeltgarnitur vom Oktoberfest. Und das halt für alle Länder.
Cool. Ist eine schöne Welt, die du da beschreibst. Diese Welt, die du da bereist hast, du hast überall so ein bisschen was probiert und hast das lokulisch entdeckt. Gab es da auch Grenzen, dass du gesagt hast, okay, das geht gar nicht, oder hast du alles überall probiert?
Ja, ich habe schon echt viel probiert, aber zum Beispiel die Schildkröte, das ging nicht so richtig über mein Herz.
Schildkröte, weil emotional?
Ja, das kann man halt einfach nicht machen. Es ist halt irgendwie Tierschutz, so ein süßes, so ein Tier, so ein besonderes Tier. Das, also ich habe es einmal gegessen, weil ich nicht wusste, dass es halt eine Schildkrötensuppe ist. Das war in China. Aber in Japan haben wir es im Restaurant verarbeitet und da habe ich mich dann bewusst dagegen entschieden, weil ich wusste, dass es so ist. Und habe es nicht gegessen.
Und gab es auf deinen Reisen mal einen Tag, wo du gedacht hast, hier bleibe ich? Ich fliege hier nie wieder weg.
Also ich würde sagen, Oman war super, Korea war auch super. Kuala Lumpur hätte ich auch meinen Koffer für gepackt, weil das war irgendwie, ich war halt lange in Vietnam und dann Kambodscha und weiß gar nicht, vorher war ich glaube ich in Indonesien und dann bin ich nach Kuala Lumpur gekommen und dachte mir so, oh Gott sei Dank, wie zu Hause. Saubere Mall, Toilette, die man benutzen kann, ohne Angst zu haben, dass da nur so ein Loch ist. Alle möglichen Geschmäcker, die ganzen Geschäfte, die wir auch kennen. Man konnte richtig einkaufen, Haarshampoo und so alles wieder auffüllen. Die Leute sind so nett und man hat halt diese verschiedenen Bereiche. Man hat Little India, man hat die Arab Street, man hat traditionell Malaiisch, aber auch Chinesisch, Malaiisch, also man hat halt so eine Vielseitigkeit. Auch dort Leute sehr gebildet, sehr sauber, eigentlich alles ganz normal. Also wenn ein asiatisches Land zum Leben, dann würde ich glaube ich nach Malaysia gehen.
Okay, ich verstehe nicht, warum du hier in Köln wohnst, ne? Also das muss ich dir jetzt, das ist ganz verrückt, das kommt mir gerade in den Kopf, du beschreibst die bunten Gerüche, die Welten, die Mentalitäten, die Einstellungen. Und du bist hier in Köln. Wie?
Ich habe allen versprochen, dass ich wieder nach Hause komme. Mhm. Und egal welchen Job oder welche Arbeit oder welches Restaurant ich angenommen hätte während meiner Weltreise, ich wäre halt ganz alleine gewesen. Und das wäre schon schwer, von Zero zu starten, ohne Team, ohne Leute, die man kennt, ohne Presse, ohne Familie. Da habe ich mir gedacht, nee, dann nehme ich erstmal den einfacheren Weg. Wenn man schon, sage ich mal, was neu öffnet, dann braucht man wenigstens den Support, den man sich über so viele Jahre auch gebaut hat.
Von Steffen Hensler gibt es die Geschichte, dass er im Lotto gewonnen haben soll und davon quasi zum Sushi-Meister sich hat ausbilden lassen. Du bist um die ganze Welt gereist. Wir haben vorhin gehört, der Papa ist Schreiner, also die meisten Schreiner sind keine Millionäre. Ich weiß nicht, ob du im Lotto gewonnen hast, aber was hat so eine Reise, diese Reise gekostet? Oder hast du einfach immer irgendwo so viel Geld verdient, wie du da ein paar Tage gekocht hast, um den nächsten Flug zu finanzieren? Oder wie war das?
Ja, ich bin auf jeden Fall mit einem guten Puffer gestartet. Ich habe gesagt, wenn das Geld leer ist, dann muss ich halt nach Hause.
Wir sind unter uns, wir können ganz offen reden. Was ist ein gutes Puffer? Sind das dann 50 Riesen, die man braucht?
Nee, oder? Das war, weil ich nicht. Mal so weniger als 20.000 waren es.
Okay.
Und ich habe gesagt, wenn es leer ist, dann ist halt leer. Das investiere ich. Aber das ist gar nicht dazu gekommen, dass es leer ist. Also die ersten Monate war es schon so, dass ich Praktika gemacht habe. Und dann war ich halt den ganzen Tag arbeiten. Zum Beispiel in Vietnam war so ein gutes Hotel. Also, weiß nicht, 3-4 Sterne. Also zum Schlafen vollkommen okay, jetzt kein Resort. Was sauber war, war so, sagen wir mal, maximal 30 Euro die Nacht. Ich hätte auch für 5 Euro im Hostel schlafen können, aber das wollte ich nicht. Also das habe ich echt viele schlechte Geschichten drüber gehört. Also sagen wir mal, im schlimmsten Fall waren es vielleicht 40 Euro die Nacht. Gegessen habe ich dann auf der Arbeit. Nach der Arbeit sind wir meistens im Team rausgegangen. Man muss ja auch ehrlich sagen, so Street Food und diese Getränke bei 7-Eleven, das kostet nicht viel. Also da war es dann eher das Schlafen. Dann war ich auch oft irgendwo eingeladen. Zum Beispiel in China war ich mit der Lee Kum Ki, das ist Sojasauce. Die haben mich halt eingeladen. Dann waren wir, ich glaube, ja, knapp 8 Tage in Hongkong, ein paar Tage in China. Dann war ich in China. Das hatte mir einer meiner chinesischen Freunde hier besorgt. Dann war ich 3 Wochen mit denen unterwegs. Natürlich habe ich dort auch ein bisschen gearbeitet, aber wir haben auch super viel gesehen. Dann war ich in Indonesien, das hatten Gäste mir organisiert, dass ich den Gouverneur von Jakarta kennengelernt habe. Dann war ich mit ihm unterwegs 2 Wochen. Und ja, also im Ende habe ich gar nicht mehr so viel bezahlt. Dann waren halt klar immer manchmal so Flugstrecken, sag mal, Langstrecke, das kostet natürlich viel Geld.
Ja, 30 Länder sind 30 Flüge. Also
ja, aber das waren halt ja diese Länder, sag mal, von Kambodscha nach Vietnam, dieser Flug kostet 25 Euro. Okay. Aber von Kuala Lumpur nach Hamburg für 4 Tage auf der Messe zu arbeiten, ist halt teuer. Aber ich habe es halt schlau gemacht, die haben dann den Flug bezahlt. Ich bin dann von Kuala Lumpur nach Hamburg, aber von Hamburg auf die Malediven. Also die haben mir dann halt das Ticket zur nächsten Destination zurückgekauft. Und ja, das war halt schon manchmal Glück. Und genauso war es auch mit Lee Kum Ki. Ich bin dann von zu Hause oder von Europa irgendwo gekommen Und bin dann halt, weiß nicht wohin, weitergeflogen. Also da waren halt ein paar Sachen sozusagen geschenkt von irgendwelchen Firmen in, finanziert oder auch von dem Job, bei dem ich gerade gearbeitet habe. Und ich hatte dann eher die preiswerteren Flüge auf mich.
Aus der Welt zurück nach Köln in deine Restaurants, die sind ja doch durchaus orientalisch inspiriert. Haben dich diese Küchen besonders begeistert?
Ja, der Orient, ich mag den Orient. Ich mag persönlich den Geschmack. Aber auch dieses diese Tradition des gemeinsamen Essens, das hat halt einen viel, viel höheren Stellenwert als bei uns. Viel mehr Gemeinsamkeit, das ist halt wirklich so ein Ritual, dass die Familie immer sonntags zusammen um 14 Uhr den Couscous zusammen isst. Zum Beispiel in Tunesien, und das fand ich immer sehr, sehr schön. Wir hatten auch selber, also meine Oma hatte eine Wohnung in Tunesien, und immer wenn wir abends vom Strand gekommen sind, dann stand eine Schüssel bei uns vor der Tür, mal mit Spaghetti und Hühnchen, mal mit Couscous und Fisch. Jeden Tag hat irgendeiner von den Nachbarn was bei uns vor die Türe gestellt, weil die einfach was von sich geben wollten. Und das habe ich auch während der Reise nochmal gesehen. Umso ärmer die Leute, umso gastfreundlicher und umso mehr versuchen die einem halt eine schöne Zeit zu machen. Und das weiß ich halt sehr zu schätzen. Und deswegen haben wir gesagt, in der Messebar wird es halt diese orientalische Sharing-Mentalität geben, sodass man viele verschiedene Sachen probieren kann. Und diese gemeinsame Experience hat. Und im Restaurant, klar, das Weltküche. Aber wie macht man jetzt Weltdekoration? Also habe ich das gemacht, was ich selber gerne mag.
Das heißt, die in Marokko gedengelte Theke, ja. Die Bastkörbe und so weiter und so fort. Du spielst ja im Sahila immer wieder mit Aromen, Ideen aus aller Welt, hast gerade nochmal gesagt. Achtest du da auch drauf, dass es nicht zu, wie soll ich sagen, nicht zu folkloristisch wird? Ich meine, Peru hat mehr zu bieten als Ceviche. Und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen wie der Sombrero aus Mexiko. Und dann gibt es Leute, die meinen, das sei jetzt kulturelle Aneignung. Wie siehst du das?
Also ich finde, dass es für die Länder was Schönes ist, dass wir denen ihre Rezepte mit nach Hause nehmen. Und genauso ist es für die Gäste was Schönes, dass die vielleicht mal den Geschmack eines Landes probieren, in dem die selber noch nicht waren und die auch nicht wissen, was auf die zukommt oder was die erwartet.
Jetzt komme ich ja aus dem Großhandel.
Ja.
Und Chefs Culinar ist darauf spezialisiert, Waren einzukaufen und verkaufen. Jetzt hast du so viele Länder bereist und sprichst von so vielen verschiedenen Zutaten. Kannst du überhaupt in Köln authentisch kochen? Und wenn ja, wie kriegst du und woher kriegst du die Gewürze? Hast du immer Übergepäck?
Ja, wir haben immer Übergepäck. Dadurch, dass wir so eine Multikulti-Küche sind, haben wir natürlich auch immer noch irgendwo Eltern oder Verwandten, die zwischendurch mal ein Paket schicken. Also zum Beispiel unser indischer Mitarbeiter, die Mutter, die schickt regelmäßig Gewürze. Genauso wie das Mädchen aus Marokko, die hat auch immer zwischendurch was mitgebracht. Klar, wir sind auch selber manchmal unterwegs. Ansonsten gehe ich die Woche mindestens einmal zum Asialaden und zweimal die Woche zum türkischen bzw. marokkanischen Supermarkt, um dort halt, zum Beispiel im Moment kaufe ich jeden Tag scharfe Spitzpaprikas für die Messe, also Orangenblütenwasser und so weiter. Das gibt's ja auch inzwischen hier zu kaufen, aber man muss halt wissen, wo. Bei Rewe ist es halt vielleicht von irgendwo gemacht, aber dann gehe ich halt zum marokkanischen Laden und kaufe das, was auch wirklich aus Marokko kommt.
Und hast hier so deinen einen oder anderen Dealer, der dir dann auch Dinge besorgt, die genau. Du dann vielleicht dort nicht findest.
Und sag mal, wir haben natürlich auch, ja, mein Lieblingsbeispiel dafür ist der Somtam-Salat. Somtam-Salat ist ja der thailändische grüne Papaya-Salat mit Chili, Fischsoße, Knoblauch, Limette, ein paar grünen Bohnen. So, grüne Papaya hier hinzubekommen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Abgesehen davon, dass es halt schwierig ist, ist es meistens auch nicht lecker. Aber der Salat an sich ist halt eine Offenbarung. Und wenn ich in Thailand bin, dann würde ich jeden Tag grünen Papaya-Salat essen, weil es halt einfach nur richtig geil ist. Ja, dann muss man halt überlegen, was kommt der grünen Papaya denn nahe? Oder der grünen Mango? Und jetzt sind wir zum Beispiel im Herbst, Winter. Dann kann man halt unterschiedliche Kürbissorten benutzen. Wir haben ja den Muskatkürbis, Butternutkürbis. Wenn man den Muskatkürbis ganz, ganz hauchdünn aufschneidet, dann könnte man das auch mit einer unreifen Melone verwechseln. Und eine unreife Melone ist ja schon dann nah an der grünen Papaya dran. Und so versuchen wir natürlich, diese authentischen Geschmäcker wirklich umzusetzen, aber wir benutzen regionale Produkte dafür.
Okay.
Also man muss halt ein bisschen flexibel sein, austauschen, um einfach nachhaltig auch zu arbeiten. Ich kann es mir auch nicht leisten, Die Flugmangos, wo das Stück 12 Euro kostet, wo ich jeden Tag dann wahrscheinlich 5 Stück brauche, aus Thailand einfliegen zu lassen.
Ja, man kriegt ja dann auch irgendwann, finde ich, auch umweltpolitisch ein schlechtes Gewissen. An der Stelle muss ich aber trotzdem so ein bisschen jetzt auch mal einfach den Rausschmeißer geben, denn normalerweise geht es bei uns auf die Schlussgerade nach knapp einer Stunde. Da sind wir, glaube ich, inzwischen locker drüber. Und wir haben aber so gegen Ende noch eine Frage, die wir ganz gerne stellen, und zwar geht es um die persönliche Top 3. Und da ich gehört habe, liebe Julia, dass du irgendwann mal irgendwo eine Messebar auf der Welt aufmachen möchtest oder eine Strandbude oder irgendwie so etwas, und zwar irgendwo, wo es immer schön warm ist, möchte ich von euch beiden wissen, wo ihr denn so eine Strandbude konkret eröffnen würdet. Und damit du noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken hast, lieber Matthias, ich glaube, ich würde nach Kuba oder an die Amalfiküste gehen. Das wären so meine Ideen, vielleicht auch Cape Cod, das ist zwar nicht warm, aber schön. Aber jetzt seid ihr dran. Wo würdest du hin? Indonesien?
In Indonesien würde Yunus, glaube ich, gerne, weil seine Freunde dort wohnen. Aber ich wäre schon für den Orient. Also ich würde dann in den Oman oder Griechenland. Das wäre nicht ganz so weit weg. Ich mag Griechenland. Und man hätte halt die Möglichkeit, öfter seine Familie zu besuchen. Indonesien ist schon arg weit weg.
Das stimmt. Matthias und du?
Na, ich glaube, ich würde auf die Malediven gehen. So,
ist auch nett.
Ja, ich habe da mal gearbeitet im Nordmale-Atoll. Und wenn ich mir das gerade nochmal so überlege, dieses grüne Wasser und der Sandstrand und da scheint echt viel die Sonne, da würde ich meine Strandbude hinstellen.
Jetzt bin ich aber froh, dass du nicht Bodensee sagst als Hardcore-Schwabe.
Ich hatte mir schon wieder meinen Bornholm überlegt, aber du sagst ja, die Sonne scheint. Und da scheint wohl auch viel die Sonne, aber... Ja.
Ohne Wirkung. Ja. Okay, dann habe ich noch einen und zwar meine persönliche Lieblingsfrage. Liebe Julia, wenn du für 24 Stunden irgendein anderer Mensch auf dieser Welt sein dürftest und hättest dessen Fähigkeiten, dessen Kompetenzen, dessen Möglichkeiten, dessen Macht, whatever, ganz egal. Wer wärst du und was würdest du tun?
Oh, keine Ahnung, also mir fällt jetzt kein Name ein, aber ich würde mir mal wünschen, 24 Stunden so viel zu essen, wie ich kann und wie ich will, ohne schlechtes Gewissen und ohne, dass man ein Kilo zunimmt.
Am Rosenmontag die ganzen Kamellen.
Schön. Vielleicht gibt es noch was Leckeres als Kamellen, das kann ich mir vorstellen. Aber egal. Matthias, dann würde ich sagen, darf ich dich ein allerletztes Mal um deine Abmoderation bitten, denn es ist ja heute nicht nur unsere Jubiläumsfolge, sondern es ist auch tatsächlich deine letzte Folge hier am Tisch für drei und insofern die Abmoderation bitte.
Julia, das war gestern Abend ein großartiger Abend. Wir haben uns total wohlgefühlt. Wir haben uns lokalisch tatsächlich, das war eine riesige Reise, viele Länder, die ich so persönlich eben gar nicht bereist habe. Das war super spannend. Der Ulf und ich haben es genossen, der Andreas war mit dabei, der Simon hat gestern wieder beschrieben, er ist damals bei Thomas Martin erstmalig in dieses Fine Dining mit reingekommen und hat gestern beschrieben, hey, ich esse mittlerweile alles und das hat er gestern auch wieder und wir konnten alles wieder essen und es war großartig. Du bist ja echt eine coole Type, wer ein Ziel hat, der muss dafür kämpfen. Das habe ich mitgenommen aus dem Gespräch. Das finde ich eigentlich ganz stark. Ich mag auch deinen Ansatz, dass du es gerne nett machst. Ich finde deine Begrifflichkeit der Mädchen und der Jungen finde ich eigentlich ganz smart. Und ich bedanke mich bei dir für ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich glaube, die Hörer konnten viele Eindrücke von vielen Ländern, aber auch von deiner Küche bekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige hier den Weg nach Köln eben auch mal suchen und zu dir lecker essen kommen. Vielen Dank.
Gerne.
Das war es natürlich heute noch nicht so ganz, weil wir können natürlich jetzt diese Folge nicht einfach mit einer ganz normalen Abmoderation beenden lassen, sondern ich habe eine Kleinigkeit noch vorbereitet. Denn es ist natürlich so, lieber Matthias, ein bisschen mit dir wie mit Thomas Gottschalk, der sich von Wetten, dass verabschiedet. Jetzt geht der Rilling von Tisch für drei.
Ich mache das aber nicht dreimal, ne? Den Abschied.
Also. Das weißt du noch nicht. Du bist ja noch deutlich jünger als der Tommy. Also von daher, aber anders als beim Gottschalk haben wir bei dir natürlich auch einen sehr guten Nachfolger gefunden. Das muss man auch ganz klar sagen. Andreas Möcker von Chefscreener übernimmt deinen Platz hier am Tisch für drei und wird auch sicherlich neue Impulse setzen. Da freue ich mich auch drauf. Gastrokenner, ehemaliger Michelin-Tester, einfach auch ein toller, toller Typ, auf dessen oder auf den ich mich einfach jetzt schon sehr freue. Aber bevor der nun übernehmen kann, sind natürlich ein paar Fragen noch offen, die nur du beantworten kannst. Und da hören wir einfach mal rein, weil die sind von unseren früheren Gästen und Wegbegleitern, die natürlich jetzt den Spieß so ein bisschen umdrehen und vielleicht auch mal die Chance bekommen, dir mal Fragen zu stellen, nachdem du sie alle gegrillt hast. Und ich würde sagen, da drücken wir mal auf den ersten Knopf.
Was? Du gehst? Oh, es geht gar nicht. Mensch, oh, Tisch für drei ohne dich, der arme Ulf ohne dich, wie soll denn das gehen? Oh. Also ich bin super dankbar, dass ich mal dabei sein durfte. Ich habe mich damals ordentlich gegrillt. Zum Glück war die kühlende Elbe zumindest für die Gedanken direkt nebenan. Ja, danke für all die guten Gespräche, die du geführt hast. Danke für die gute Zeit, danke für all die Momente, die wir euch begleiten durften. Ja, du, eine Frage an dich. Also für mich bist du und Ulf ja das Dreamteam. Was wirst du denn am meisten vermissen an eurer Zusammenarbeit?
Das war Antje de Vries. Was werde ich vermissen? Ich glaube, die Abende vor den Gesprächen, die waren tatsächlich immer ganz nett, weil sie uns in ganz viele Küchen reingeführt haben. Das Kribbeln, das Aneinanderreiben, wir beide sind ja, glaube ich, auch bekannt dafür, das werde ich auch vermissen. Das war tatsächlich, das war eine Möglichkeit, ganz spannende Menschen zu treffen. Du, Julia, aber auch andere wie Clemens Tönnies oder, das werde ich vermissen, die Möglichkeit, tatsächlich so coole Typen zu treffen. Und okay. Typinnen.
Wir haben noch einen, der sich gemeldet hat, Arthur Dehr. Aus der Anfangszeit, war nie Gast, sondern war unser Tontechniker der ersten Russe. Stunden, der Russe, ja. Aber auch eine coole Type, mal gucken, was der wissen möchte.
Hallo Matthias, hier ist Arthur und bevor du in deine wohlverdiente Podcast-Rente nach über 40 Folgen gehst, habe ich eine Frage an dich. Was war für dich die Folge, das Gespräch oder die Aussage über alle Folgen hinweg, die dich am meisten geprägt, beschäftigt oder dich zum Nachdenken gebracht haben?
Das sind eigentlich drei Fragen auf einmal, ne? Aber nur gut.
Oh, das ist eine schwere Frage. Zum Nachdenken. Ich gehe vielleicht zurück zu Guido Zöllig. Guido Zöllig war der DEHOGA oder ist der DEHOGA-Präsident. Wir waren im Lockdown dort in Berlin. Ich glaube, das war schon ganz schwierig. Er hat ein paar Aussagen getroffen, die für die Branche, glaube ich, wichtig waren. Und nachdenklich hat mich, glaube ich, die ganze Situation gestimmt. Und wenn du das heute zurückdenkst, jetzt ist 2024 und dieses Thema Corona ist irgendwie ganz weit weg. Wir haben Aufzeichnungen gemacht. Also dieser Lockdown ist weit weg. Natürlich ist Corona noch da, und aber nicht mehr in der Dimension. Also das hat mich nachdenklich gemacht, wie einfach das eigentlich ist. Da kommt ein Virus und die ganze Menschheit ist irgendwie auf Knopfdruck im Stillstand. Oder, könnte man, glaube ich, jetzt weiter ausführen. Das hat mich nachdenklich gemacht.
Okay. Dann gucken wir mal, was wir noch auf dem Fragebrett noch haben.
Wie, was? Matthias will mit Tisch für drei aufhören? Das geht doch nicht. Was soll ich denn jetzt beim Joggen hören? Nein, im Ernst. Das macht mich sehr traurig, denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Aber der Podcast wird ja weiter bestehen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall ja sicherlich auch noch weiter reinzuhören. Aber da fällt mir auch noch eine Frage ein, die ich an Matthias gerne noch stellen würde. Und zwar, welche Antwort eines Gastes hat dich am meisten überrascht im Laufe der Zeit?
Das war die liebe Sina Kritzun.
Ganz genau.
Ich glaube, der Wolfgang Kubicki war der geilste Typ, wo der Wolfgang Kubicki hatten wir in Berlin getroffen, den Politiker, FDPler, und der sagte, er war irgendwie Fine Dining. Bei wem war er?
Oh, das weiß ich nicht.
War Tim Rauer oder wo war er? Und wo er dann gesagt hat, wann hören endlich diese Vorspeisen auf? Das war eine coole Aussage damals. So.
Typisch politisch inkorrekt.
Genau. Das fand ich ja nicht ganz cool damals.
Dann haben wir noch jemanden aus München, der was wissen möchte.
Lieber Matthias, wir kennen uns schon länger. Unsere Wege haben sich in der Vergangenheit schon des Öfteren gekreuzt. So auch vor 2 Jahren zum tollen Podcast hier bei mir im Augustiner am Platze. Damals wie heute war es für mich eine große Ehre und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hörst du bei Tisch für drei leider auf, aber ich bin mir sicher, du machst irgendetwas anderes sehr Spannendes. Aber eine Abschlussfrage habe ich noch für dich. Weißt du noch den Unterschied zwischen einem Schnitt, einer schaumigen und einer halben hellen? Wenn du das weißt, stehen für dich ein Schnitt, eine schaumige und eine halbe bei unserem nächsten Wiedersehen hier bei mir in München für dich parat. Wie man so schön in München sagt, habe die Ehre, bis bald und alles Gute, lieber Matthias. Servus.
Ja, Oliver. Der Schnitt ist... Der Schnitt war, glaube ich, eingeschenkt gleich direkt und einmal senkrecht eingefüllt. War das nicht so?
Er fragt dich,
die halbe, so oh, jetzt eier ich rum, ich bin ein Biertrinker und die halbe ist eine halbe. Und was war das nächste, das dritte?
Eine schaumige.
Schaumige, ist, ja, das ist dann halt eine schaumige, also ein schaumiges Bier.
Also ich glaube, du kriegst eine halbe wahrscheinlich das nächste Mal in München. Schaumige, ich habe es nochmal nachgeschaut, soll sein eine Maß, die zu zwei Dritteln voll ist und der Schnitt ist quasi so ein Dreiviertel Bier zum halben Preis der Scheidebecher. Vielleicht stimmt das aber auch gar nicht, dann müssen wir aber nochmal ins Augustiner am Plötzl und nachsehen.
Ich habe das eigentlich ganz, oder Julia, das war doch auch meine,
ich hätte jetzt an was zu essen gedacht.
Ja, das Schaumige hätte ich
das
auch
Schaumige,
mit was anderes.
Das wäre für mich so eine Vanillesoße bei einem Knödel gewesen.
Oder so ein Krustentierfond mit einer Languste.
Was war das? Das Halbe, daran hätte ich an Backhändel gedacht oder an Hähnchen, halbes Hähnchen.
Ja, aber die Menschen haben halt nur Bier im Kopf, so sieht es halt aus.
Der Schnitt.
Na, ich hoffe, da steht trotzdem eine Halbe für mich.
Ich hoffe das auch. So, einen letzten haben wir noch. Der Christian möchte noch was sagen.
Lieber Matthias, die Zusammenarbeit mit dir war mir immer stets eine helle Freude und ich schätze mich richtig glücklich, jemanden wie dich zu kennen. Deine emotionale Intelligenz und dein Gespür, wie man bei all der rauen Foodservice-Welt ein wertschätzendes Miteinander unter einen Hut bekommt, fand ich immer besonders herausragend. Eine Sache würde mich noch interessieren, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht und was war das? Servus und Baba, der Christian Hammerle.
Zum letzten Mal, das erste Mal.
So ein Restaurantbesuch, wo man war und nie wieder geht.
Ja, das ist, okay, da habe ich auch einige Erlebnisse. Nee, ich bin Europas schnellste Achterbahn gefahren letztes Jahr. Das war in Spanien. Und das war auch
einmal
zum
und nie wieder.
Das war das erste Mal und das letzte Mal, das ging mit... innerhalb von kurzen Sekunden auf 180 und dann ging das 100 Meter senkrecht nach oben und dann ging das wieder 100 Meter senkrecht nach unten und ich habe mich gefragt, warum mache ich das? Und ich habe wirklich Todesangst gehabt und das zum ersten Mal und letzten Mal. Das, ja.
180 Meter senkrecht nach oben, 180 Meter senkrecht nach unten, nach links, nach rechts. Im Grunde waren die 4 Jahre, die wir Podcast gemeinsam gemacht haben, ganz ähnlich. Eine wundervolle Achterbahnfahrt, bei der man sich wie in einer guten Achterbahn wünscht, dass man eigentlich gar nicht den Bahnhof wieder sieht, sondern einfach noch ein Looping, noch ein Looping, noch ein Looping dreht. Und dieses Bild ist eigentlich ganz schön, um einfach mich auch bei dir, lieber Matthias, zu bedanken für 4 Jahre Podcast, für 50 grandiose Begegnungen mit Menschen wie Julia Komp, die man natürlich auch nicht einfach so auf der Straße trifft, sondern die man auch überzeugen muss, sich Zeit zu nehmen am freien Tag für uns zwei Plaudertaschen hier. Das war einfach grandios, diese Begegnungen. Ich habe mich sehr gefreut über dein Vertrauen, über ganz viel Inspiration. Und eines, glaube ich, ist klar, auch wenn wir jetzt an einem Schnitt angekommen sind, ich glaube, niemals geht man so ganz. Mhm.
Ich danke auch dir, Ulf. Ich danke der Company, dass ich das machen durfte. Das Lied habe ich mir gewünscht gehabt. Ich finde es gar nicht so dramatisch, aber es ist ein herrliches Lied. Danke an die Helfer, Unterstützer. Der Andreas wird es gut machen. Ich habe damals mit Jens Roker begonnen. Ich hatte im Kopf, dass da 2,5 Millionen Menschen zuhören, ähnlich wie bei Thomas Gottschalk. Wobei, da waren es ja 12 jetzt zuletzt. War eine tolle Zeit und der Andreas wird es gut machen und dann ist es gar nicht so schlimm und das geht ja weiter. Danke dir.
Dankeschön.
Wer sein Bündel schnürt, ist vom Wind verführt. Jetzt im Herbst, wenn Störche ziehen.
Man lässt vieles hier, Freunde, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß. Ich will weitergehen, keine Tränen sehen. So ein Abschied ist lang noch kein Tod. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier.
noch so sticht, stutzt die Flügel nicht. Dem Freund, der die Weite liebt, einem Vagabund macht das Herz nicht wund. Flieg ein Stück mit auf dem Weg. Doch dann lass mich los, sieh, die Welt ist groß. Ohne Freiheit bin ich fast schon wie tot. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Nie verlässt man sich ganz. Irgendwas von bei mir. Niemals geht man so ganz.